Wer redet, ist nicht tot.
Dieser Tage nehme ich jede Menge lange verschollen geglaubte Sendungen auf, kürzlich erst die Vrindheit und hier ist eine neue Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt mir was über Fotografie erzählt. Hallo Chris.
Hallo, wer bist du denn?
Ich heiße Holger Klein, guten Tag. Ja, das ist auch irgendwie, weil wir in letzter Zeit so viel quatschen für deine neue Produktion oder die alte neue Produktion, Chris Marquardts interessantes Magazin.
Das cmmagazin.com. cmmagazin.com mit Holgi.
Sag ich doch, genau. Und weil in meiner Wahrnehmung quatschen wir halt ständig miteinander und darum merke ich überhaupt nicht, dass wir nicht miteinander quatschen. Also dass wir, ja.
Mhm.
Aber weil ich ja sowieso nicht mehr fotografiere, sondern meinen Hyperfokus jetzt auf irgendwas anderes gerichtet habe.
Ist eh die Frage, wie lange es diese Sendung
noch genau, gibt. Solange es Fragen gibt und von der Hörerschaft.
Also, ne, und Bilder. Ja, ich versuche dann immer schon fürs CM-Magazin die Fotothemen rauszulassen, wobei es da manchmal spannende Sachen gibt. Und das heißt aber auch, der Werbeblock, wenn ihr Holgi und Chris reden hören wollt und ihr vermisst das, dann könnt ihr auch dort drüben mal zuhören. Kostet genau. Aber ein bisschen was.
Es kostet was?
Er ist auf Unterstützerbasis.
Ach so, das ist...
Das ist so, der Podcast, den kriegst du... in einem persönlichen Feed, wenn du unterstützt. Und wenn du nicht unterstützt, musst du ein paar Tage warten und dann kriegst du ihn auf der Website zu.
Ah, okay. Mhm.
Also man kann ihn auf jeden Fall gratis hören.
Funktioniert das? Läuft das? Länger. Lohnt sich das schon? Ist das schon, also ist das schon
nee,
ein paar Monate?
Also. Nee, also ich hab mir ausgerechnet, dass und ich habe mir selber so das Ziel gesetzt, ich will das zum Mindestlohn produzieren können.
Ja.
Also das, was in Deutschland ab Oktober, glaube ich, wissen, 12 Euro oder so. Dazu müsste ich im Monat, also die Zeit, die ich da reinstecke und so weiter, ich müsste im Monat irgendwie 700-800 Euro damit verdienen.
Oh, das ist viel. Ja.
Da bin ich noch lange nicht. Da bin ich noch lange nicht.
Ja, es ist echt schwer. Also ich merke das ja auch gerade. Also ich meine so jetzt wir Alt-Podcaster, wir haben es ja noch ganz gut, weil wir haben große Communities, wir haben treue Communities, die auch mal einen Euro in den Hut werfen und so.
Ja.
Aber ich habe ja auch vor einem Jahr mit meinem Freund Götz zusammen eine UG haftungsbeschränkt gegründet, weil wir unbedingt mal eine GmbH gründen wollten. Und haben angefangen, diesen Autopodcast zu machen, Omnibus FM, zusammen halt mit immer demselben Gast, Andreas Kessler, der Autopapst. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast, so ein Typ, der...
Ja, ich habe euch schon angeguckt.
Ach so, ja, siehst du?
Ja.
Der stimmt, wir haben ja auch Video dabei, genau. Das, ja. Immer vor so einem Greenscreen bei Götz im Wohnzimmer, weil wir haben halt auch kein Geld für ein Studio und nix. Und haben halt jeder eine vierstellige Summe tatsächlich eingelegt in diese Firma. Und gegründet und das, du willst ja auch in Deutschland kein Unternehmen gründen, ne? Also eine GbR willst du machen. Das ist ja, da machst du einfach, fängst du einfach an und guckst. Aber wenn du sagst, so, wir wollen ein richtiges Unternehmen gründen, so GmbH, UG oder so, also UG ist die kleine GmbH, das hat Monate gedauert, bis wir diese Firma am Start hatten.
In dem Moment, unfassbar. Wo du eine Haftungsbeschränkung reinkriegen willst, wird's umständlich.
Unfassbar.
Also
und dann wirklich auch so Sachen wie, ja, wir brauchen Handelsregisternummer. Ja, wie ist denn Ihre Konto, Geschäftskontonummer? Ja, ja. Haben wir nicht, nehmen Sie hier mal ein Privatkonto so lange. Nee, Handelsregister geht nur mit Geschäftskonto. Wir so, ja, okay, dann hier, wir brauchen Geschäftskonto. Ja, sagen Sie mal Ihre Handelsregisternummer. Mhm. Oder dann echt denkst du, was ist denn das für eine Zirkelschluss-Scheiße? Ich würde im 21. Jahrhundert eigentlich erwarten, dass hier jemand sitzt, ja, beim Senat oder beim Bezirksamt oder wo auch immer, beim Bürgermeister. Da gehst du hin, sagst, guten Tag, ich bin der Götz, ich bin der Holgi, wir wollen gerne eine Firma gründen, das und das und das wollen wir machen, hier bitte. Und dann sagt er, okay, klicke die Klick, Kratschumpf, 500 Mark oder was auch immer. Und dann ist das Ding geritzt, aber doch nicht monatelang und Rennerei von Pontius nach Pilatus und mit Notar und allem Pieper, was alleine der Notar gekostet hat. Boah, wo ich hin wollte ist, und wir haben halt auch gedacht, okay, Autopapst, läuft, Selbstläufer, ne, super Typ, bekannt wie ein bunter Hund hier gerade bei uns in der Region, tralalala. Ja. Nein, läuft, also es läuft okay-ish, aber also ich hätte mir 10-mal so viel Hörer versprochen,
ja.
Alleine aufgrund der Tatsache, dass das Andreas ist und dass man den kennt und ist jetzt, also ich analysiere immer so vor mich hin, warum das vielleicht nicht so gut läuft. Ich vermute mal, weil Andreas einfach, der ist halt ein Benzinboomer und da kommt er auch nicht weg. Das schafft er nicht.
So und das emotional, Thema geht weg.
Ne?
Das Thema geht weg,
das ist das eine. Ja. Und wir haben halt gesagt, so, wir machen das folgendes, also wir machen halt, wir versuchen Geld einzusammeln, so im üblichen Wege, ne? So Spende, also so Direktspende oder halt Steady und Patreon. Und haben halt gesagt, so, man muss ja so Stufen einrichten, so 3 Mark, 5 Mark, 10 Mark. Ich sage immer, Mark, was ist mit mir? Und haben halt gesagt, so wer hier was in den Hut wirft, kriegt ab und zu mal so eine Bonusfolge von uns. Und wir haben immer mal, dass wir das Mikro, den Rekorder länger laufen lassen oder tatsächlich auch über ein Sonderthema nochmal quatschen und schmeißen das dann als Bonusfolge daraus, so alle 6, 8 Wochen mal. Aber in der Regel, also meine Erfahrung aus anderen Produktionen ist, den Leuten geht es gar nicht so sehr um das Bonusmaterial, sondern eigentlich darum zu sagen, hier hast du Geld. Weil wenn ich dir was in den Hut werfe, kann ich mehr oder weniger sicher sein, dass du nächsten Monat auch weiter produzierst. Hm. Und da sind wir jetzt nach einem Jahr und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir, also 40 Folgen oder wie viele wir schon haben, sind wir gerade mal so weit, dass wir Andreas ein geringes Honorar zahlen können dafür. Punkt. Und ich das
glaube,
war's.
Das hat auch was mit dem Widerstand zu tun, den viele Leute so innen drin haben, das Medium zu wechseln. Ich habe das ja beim Podcasten, ich mache ja einmal die Woche, bin ich ja bei Leo Laporte der Tech-Guy-Show und erzähle da vor 1 bis 2 Millionen Menschen 10 Minuten lang was über Fotografie.
Ja.
Riesenpublikum, syndicated in alle Ecken der USA. Und
10 Millionen, was ist denn das?
Sirius XM
oder was ist das?
2 Millionen. Okay, Entschuldigung. Nö, der ist halt auf irgendwie 50 verschiedenen Radiostationen da ausgespielt und hat dann halt jedes Wochenende Show. Und ich bin bei der Sonntagsausgabe, er macht Samstag, Sonntag jeweils irgendwie 2 Stunden und ich bin bei der Sonntagsausgabe so ein paar Minuten dabei quasi. Mhm. Und ich jedes Mal, er preist Dinge an, ne? Das ist quasi, this is how we pay you. Ne? Du hast was zu pimpen, passt so ein Produkt, ne? Du hast einen Podcast, okay. Und dann wird da jedes Mal, werden hier meine Podcasts angepriesen, meine Bücher und was weiß ich alles. Und ich hatte mir damals, das ging schon 2006 los, hatte ich mir wirklich versprochen, dass der Podcast explodiert.
Ja.
Und das ist gar kein großer Schritt vom Radio hören zum Podcast hören.
Eigentlich nicht, aber es funktioniert nicht. Das sagen mir auch in den Sendern, also mit den Öffentlich-Rechtlichen, die mit denen ich darüber reden kann oder die ich da kenne, die darüber reden können, die sagen mir auch, dass Werbung für die eigenen Podcasts in den eigenen Radiosendern fast keine Wirkung hat.
Ja. Das machen Leute nicht vom kuratierten Radio zum, wie sagt man so schön, Lean Forward, zum aktiveren Podcast hören, machen die Leute nicht. Punkt. Es ist einfach Gewohnheitstiere, was weiß ich.
Das ist echt, aber es ist schon krass. Und also es ist jetzt gerade mal so, dass wir unsere Firma davon bezahlen können, aber mehr auch nicht. Also wir selber haben jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, also vierstellig zugeschossen.
Ja.
Um das überhaupt möglich zu machen. Und hatten eigentlich gedacht, dass da also nach einem Jahr, da verdienen wir ordentlich Geld mit, da können wir uns dann ein angemessenes Honorar zahlen.
Zur Ruhe setzen.
Was auch immer man angemessen jetzt nennen mag. Aber irgendwie will das nicht.
Naja, gut.
Also ist, wie du sagst, das Thema geht langsam weg. Ist auch so ein bisschen so mein Verdacht. Und vor allen Dingen stehst du natürlich in Konkurrenz zu den ganzen Leuten. Also weil Andreas ist halt so ein Ingenieur, ne? Ich frage Andreas, was ist dein Traumauto? Sagt er, der 6-Zylinder Mercedes ML. Ich so, was? Warum das denn? Ja, der kann 2 Tonnen ziehen. Was ist denn das für ein Traumauto? Das ist doch nicht... Das ist doch scheiße. Also der hat halt so einen Blick auf diese ganze Sache. Und dann guckst du halt gleichzeitig irgendwie auf YouTube oder vor allen Dingen auf YouTube. Da gibt's ja Produktionen, die mit purer Emotion und Wahnsinnsbildern super Sportwagen fahren und weiß der Geier was. Mhm. Und dagegen stinkst du dann vielleicht mit einem Podcast gar nicht mehr so sehr an, wie es mit dem Radio gehen würde. Weil im Radio ist das dann direkt so ein Verbraucherservice, weißt du, wie so ein Verbrauchermagazin halt. Oh, wie wechselt man eigentlich Zündkerzen und so?
Ja, der Podcast als Medium wird ja auch immer weiter verwässert.
Ja.
Du hast ja das Label Podcast klebt ja heute auf allem irgendwie drauf.
Ja, aber findest du? Also ist nicht alles, was irgendwie als Podcast verbreitet wird, ein Podcast? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl.
Na, ich sehe ganz viele Videosachen auf YouTube, die als Podcast bezeichnet werden und so weiter. Also Podcast ist im Kopf der Leute eigentlich nur noch da, wo irgendwie ein paar Leute miteinander reden.
Mhm.
Also das, was wir so als...
Das, was nicht aus dem Radio kommt.
Alles, was nicht aus dem Radio kommt, wo Leute miteinander reden, heißt Podcast. Ist egal. Holger,
lass uns einen Fotografie-Podcast machen.
Genau. Hast du in den letzten gefühlt 30 Jahren irgendwas Fotografisches gemacht? Also seit wir das letzte Mal gesprochen haben.
Irgendwas. Du meinst irgendwas Besonderes, abgesehen von den gelegentlichen Schnappschüssen mit meinem Telefon? Ja, doch, ich habe mich von meiner X100 getrennt.
Siehste? Was? Was? Wie bitte? What happened?
Naja, ich hab doch die ganze Zeit schon, jammer ich doch rum, dass es eigentlich, dass ich 90%, wenn nicht 95% meiner fotografischen Bedürfnisse mit meinem Telefon erledige.
Ja.
Und ich habe ja dieses iPhone auch mit diesen drei Linsen.
Das Pro.
Genau, das dann auch noch ein Tele da drin hat. Mhm. Und ja, die anderen Kameras, die liegen halt einfach nur doof in der Gegend rum. Und ja, und hab halt gesagt, das eigentlich tut mir das viel zu weh, dass das doof in der Gegend rumliegt. Und jetzt habe ich meine X100 verschenkt. Mhm. Was
an jemanden würdigen.
Ja, natürlich. Also Freundeskreis. Aber also Familie sogar.
X100 ist
super Kamera.
Super Einsteigerkamera.
Ja, nicht nur das. Eigentlich kannst du die, ist ein super Allrounder, wenn du ein bisschen gut zu Fuß bist. Und jetzt habe ich halt nur noch meine Canon D100, diese kleine Canon, rumliegen. Aber die benutze ich praktisch gar nicht.
Mhm.
Und die, wie heißt die andere? Sony Alpha 6000, glaube ich, heißt sie.
Ja.
So, die habe ich auch noch rumliegen. So, und die habe ich auch mitgenommen, als wir im April eine Woche im Urlaub waren am Gardasee. Und habe halt alle Bilder, die ich gemacht habe, mit dem Smartphone gemacht.
Ich kenne mehrere Menschen, die, nachdem sie so exzessiv dem Gear Acquisition Syndrom, dem GAS gefolgt sind, dann irgendwann quasi sich übersättigt haben. Das ist so, wie wenn du in der Schokoladenfabrik arbeitest. Irgendwann geht's halt nicht mehr. Und die dann auch so quasi 80-90% ihres Equipments verscherbelt haben.
Das ist das eine. Bei mir ist das ja auch noch so, ich entwickle dann ja so eine Art Hyperfokus auf die Dinge. Dann ist es irgendwie 2 Jahre lang fotografieren. Dann ist es 2 Jahre lang, weiß ich nicht, Fahrräder. Dann ist es 2 Jahre lang, keine Ahnung. Also es ist so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich über, ich glaube, ich übersättige mich nicht, sondern ich lege einfach zu schnell zu viel los.
Und
statt von Anfang an sagen, Moment mal, fotografieren, geile Sache. Jetzt nimmst du erstmal diese eine günstige Kamera und machst erstmal.
Ach, weißt du, als jemand, der das ja auch unterrichtet, habe ich natürlich den Impuls, den Leuten zu sagen, hier, fang mal mit einer leichten, einfachen, simplen Kamera an und arbeitet euch hoch. Mhm. Aber ich bin ja auch Nerd und ich weiß ja, wie schön das ist, wenn man sich mit irgendeinem schönen Stück Hardware belohnt. Ja. Also ist schon okay. Für mich ist das mit dem Gas ja weggegangen durch einen Sponsor, der uns bei Happy Shooting als einfach jede Woche Dinge schickt zum Testen. Die müssen wir dann teils zurückschicken, teils dürfen wir sie verlosen. Aber ich habe quasi fast jede Woche irgendwie über lange Jahre jede Woche irgendwelche neuen Gadgets in der Hand gehabt, konnte damit spielen, konnte sie ausprobieren.
Mhm.
Und da setzt dann irgendwann einfach so ein ja, schon so eine Übersättigung auch ein. Oh, das nächste Mini-Stativ. Oh, das nächste, was weiß ich. Und das ist eigentlich doof, weil an sich sind die Sachen toll.
Ja.
Also wenn was nicht toll ist, schicken wir es wieder zurück. Aber an sich sind die Sachen alle ganz toll. Nur wenn du halt 5 davon schon mal gesehen hast.
Ja.
Wobei, dann kannst du anfangen, dir die Details anzugucken und sagen, also bei dem ist ja das super gelöst und bei dem ist das so, also nun ja.
Ja, wahrscheinlich sollte man irgendwie versuchen, seine Berufswahl nach den Dingen auszurichten, auf die man Gas entwickelt.
Ja, das heißt, natürlich.
Wenn du irgendwie so dein Faible für Kameras hast, versuch doch im Fotoladen einen Job zu kriegen. Weißt du, irgendwie so.
Es gab doch
mal. Aber ist halt auch scheiße, weil dann willst du halt überhaupt nichts mehr damit zu tun haben in deiner Freizeit in der Regel. Ne?
Es gab mal in den 90ern einen Dilbert-Cartoon. Da siehst du Dilbert, wie er aus dem Meeting rauskommt und zu seinem Kollegen sagt, so Mitte 90er, zu seinem Kollegen sagt, Mist, fast hätte ich es geschafft, einen Job als Webmaster zu kriegen. Na, weil damals Web halt groß war, jeder wollte Web surfen und das wäre dann sein Job gewesen.
Okay, ja klar, ja.
Ja. Aber den Job willst du manchmal, glaube ich, vorher nicht haben. Nee. Egal. Ich habe einen Workshop gehalten.
Schön.
Ich war im Kloster mal wieder.
Ach, Klostergeister, genau.
Klostergeister, einmal im Jahr, 2020 ausgefallen, 2021 in klein und dieses Jahr tatsächlich wieder in groß. Also insgesamt über 30 Leuten. Mhm. Das war eine fette Veranstaltung und mit ein bisschen Bibbern, weil weiß ja nicht, ob jemand ein Virus reinträgt oder auch nicht.
Und?
Oh, nee, ist nichts passiert. Wir haben tatsächlich einen Teilnehmer gehabt, der hat uns Tests gesponsert, weil der günstig da rankommt. Und hat irgendwie für jeden, also insgesamt 150 Tests mitgebracht, für jeden einen Test pro Tag. Und so haben wir uns dann die Woche halt alle fleißig durchgetestet und gehofft, dass es uns verschont. Mhm. Und das war auch so. Und das war auch gut so. Also war schon klasse. War schon echt schön, was da so an Themen ging. Also da, wir machen da ja Projekte mit Gruppen. Und die Gruppen dürfen sich so Projekte selbst aussuchen. Das machen die da teilweise. Wir haben da so einen Slack, in dem wir uns quasi vorher schon organisieren. Machen die da teilweise ein halbes Jahr vorher schon irgendwie Planung für. Und das war diesmal so unglaublich gemischt. Das fand ich total schön. Also von Techie-Projekten. Wir haben so ein Thema Highspeed-Fotografie gehabt. Ein Thema Tropfen fallen lassen. Mhm. Also so computergesteuert mit Mikroprozessor, der dann auch die Kamera genau im richtigen Augenblick auslöst, wenn der Tropfen dann ins Wasser fällt und so.
Das so seid ihr da ausgestattet? Also
das sind die Leute. Das,
okay, irgendeiner bringt immer was Abgefahrenes mit, sozusagen.
Alle bringen Abgefahrenes mit. Also die Nerds zumindest sind nicht alles Nerds, aber die Nerds, die bringen in der Regel einen Kofferraum voll Zeug mit, okay, pro Person.
Geil.
Und das ist dann aber auch die Spielwiese, wo du wirklich mit allem mal irgendwie spielen kannst. Dann gab es aber auch andere, die halt sagen, naja, ich habe mich ja eigentlich kaum hergetraut, weil das ist ja immer so nerdig bei euch. Mhm. Und dann feststellen, nee, das andere geht auch. Da gab es zum Beispiel ein Projekt von drei Teilnehmerinnen, die haben sich alle drei mit dem Thema Mensch beschäftigen wollen. Also einfach Mensch vor der Kamera. Hatten aber alle so einen unterschiedlichen Ansatz und konnten sich auch nicht einigen, dass die dann zum Schluss im Prinzip Porträts gemacht haben, drei verschiedene Porträts von derselben Person und die dann quasi gemeinsam präsentiert haben. Mhm. Faszinierendes Zeug. Ich habe dir mal ein paar Links über den Zaun geworfen, die kannst du einfach mal verlinken. Das sind so ein bisschen die Outputs, die da rausgefallen sind. Ein paar schöne Videos sind rausgefallen.
Ich hab gesehen, die Webseite zum Workshop, die ist bei Jimdo. Kann es sein, dass Jimdo keine Deep Links zulässt? Weil ein Kumpel von mir hat einen Blog bei Jimdo und immer wenn ich der schreibt wirklich sehr, sehr interessante Beiträge, immer nur einen im Monat, die kann man aber nicht separat verlinken. Kann das sein?
Das liegt aber dann dran, wie die da verschaltet sind. Wir nehmen Jimdo dafür, weil der ist bei uns bei Happy Shooting Sponsor.
Darum ging es mir jetzt gar nicht. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht weißt, wie das mit den Links ist, weil das wundert mich immer so, dass ich bei...
Aber Deep Links müsste eigentlich gehen. Das kann natürlich sein, dass auf dieser Website irgendwelches JavaScript läuft, was dann irgendwelche Sachen per Ajax von hinten aus dem Server zieht, aber dann vorne die URL nicht freigibt. Bei bestimmten Blöcken, weißt du, du baust dir ja so eine Website aus so Blöcken zusammen.
Ja.
Aus so funktionalen Blöcken und es kann schon sein, dass in sich so ein Block das nicht zulässt, aber generell.
Das heißt, ich guck mal in den Quelltext und popel da dann den Link zum Text raus sozusagen.
Ist halt die Frage, wie spezifisch du linken willst. Also einzelne Seiten auf so einer Website, die kannst du mit Sicherheit direkt verlinken.
Ja, ich möchte den einen Blogpost halt, so, ja. Naja, ist auch wieder kein Video, kein Fotothema. Ich habe ein Fotothema.
Können wir mal offline machen. Bring mal, ja.
Und zwar, hast du mal versucht, Kleinbild-Farbfilme zu kaufen dieser Tage?
Mhm.
Wie war das?
Ich hab das Thema Filmpreise schon drin. Das hast du nämlich vor ein paar Tagen gesagt.
Ja, ich habe
das mal drüber reden müssen.
Ich fotografiere gerade, also wenn ich Kleinbild fotografiere, dann meistens schwarz-weiß, weil ich das halt in der Büchse selber entwickeln kann. Ja. Freund von mir macht viel Farbe, Kleinbild, beziehungsweise hat gesagt, er hätte jetzt wieder mit Farb-Kleinbild angefangen.
Ich kann dir sagen, warum das so ist.
Aber er kriegt keine Filme. Also entweder gibt es keine oder du zahlst halt irgendwie. Ich habe dann auch gedacht, das kann ja gar nicht sein, so bei Amazon geguckt. Fuji, schieß mich tot, ISO 400 Farbfilm, 5 Stück, 119 Euro oder irgendwie so. Völlig absurder Preis. Was ist da
wir
los?
Wir sehen gerade eine Wirkung der Pandemie.
Aha.
Aber wir sehen auch eine Nachfrage, die seit 2019 massiv angestiegen ist bei Filmen.
Okay.
Und die Produktion kommt nicht hinterher, die haben die Lager leer. Weil so Werke, die das herstellen, also wenn heute Firma X einen neuen Film auf den Markt bringen möchte, und das passiert, es gibt neue Filme auf dem Markt, aber natürlich auch bestehende. Die großen Kodak und Co., die produzieren selber, aber es gibt eben auch Produzenten, also im Filmbereich ist ganz viel konzentriert bei bestimmten Herstellern, die herstellen und für andere herstellen.
Ja.
Ja, und dann hast du halt einen Film und dann hast du eine bestimmte Emulsion, die da drauf muss. Manchmal werden auch bestehende Filme umgelabelt, also das ist ein Riesending. Moni hat da viel recherchiert dazu für die dritte Auflage vom Analogbuch, die jetzt dann rauskommt. Wir sehen jetzt das Problem, dass die Rohstoffe für diese Filmhersteller, dass die ein Jahr im Voraus bestellt werden müssen.
Ah.
Weil die müssen ja auch produziert werden. Wir reden also von Silber und von was weiß ich an. Gelatine zum Beispiel, Filme sind ja nicht vegetarisch. Ist immer noch ein notwendiger Bestandteil von Filmen und so weiter. Und ja, die Nachfrage war davor halt geringer und ist dann viel stärker geworden.
Habe ich auch gedacht, jetzt, so ja, okay, bei Amazon, guckst du mal bei Impex.
Das ist quasi, wie bei den Autoherstellern, das ist die Chipknappheit, aber genau. Halt bei Filmen.
Also ich gucke gerade bei Foto Impex nach Farbfilmen. Es gibt genau 1, 2, 3, die lieferbar sind.
Es gibt aber auch ein paar schöne neue Filme, zum Beispiel von Orwo. Kennst du Orwo?
Alte DDR-Firma, ne?
Original Wolfen. Orwo. Ist ein Ableger von Agfa, damals 1900, schlag mich tot, irgendwie ausgegründet worden. Also ist dann halt der DDR-Zweig davon quasi. Mhm. Die haben jetzt einen neuen Film rausgebracht, einen hübschen Schwarz-Weiß-Film, den NP100, den es wieder gibt. Kostet die Rolle, ich glaube, nur 13 Euro.
Die Rolle, also das Patrönchen, meinst du?
Das Patrönchen.
Ja.
Und da kannst du aber auch mal verlinken. Und dann Kodak Gold.
Genau, Kodak Gold Ultramax 400. 3x36, mhm. 27 Euro. Das ist ein Preis, wo ich denke, ah ja, nee, das ist ein normaler Preis für einen Film.
Der war aber schon günstiger, deutlich günstiger.
Ernsthaft?
Ja, aber was das Schöne ist bei Kodak Gold, ja. Kodak Gold gibt es jetzt auch als Rollfilm, als 120er, als Mittelformat.
Hm.
Und der Kodak Gold ist halt, ich meine, der hat den Ruf, das ist so ein schnöder Urlaubsfilm.
Ja und?
Aber der macht geile Farben und ist ein toller Film. Also Kodak Gold als Mittelformat, den würde ich dann doch, glaube ich, gerne mal probieren.
Aha.
Tja. Aber ne, Orwo, Kodak und noch ein paar andere bringen neue Filme raus. Nur dauert's halt. Das hat Vorlauf, das hat richtig Vorlauf. Und Filmproduktion, wenn du das mal gesehen hast, das ist abgefahren. Da gibt's gerade von der YouTuber Destin, heißt er, Smarter Every Day. Werden viele kennen, die das hier hören. Der hat so eine Serie gemacht, eine dreiteilige Serie, da sind zwei Teile mittlerweile raus. Der war bei Kodak in Rochester in New York und hat denen über die Schulter beziehungsweise in die Fabrik geguckt. Und hat denen ausführlich, hat er sich alles von vorne bis hinten in der Filmherstellung angeguckt. Und da sieht man, wie das, was da dahinter steckt an Maschinen, was da an Aufwand dahinter steckt.
Werden wir da einen Schweinezyklus sehen? Also einen Schweinezyklus, die Ökonomen kennen den Schweinezyklus. Der funktioniert so, also Bauern produzieren Schweine oder produzieren Schweinefleisch. Das Schweinefleisch ist gerade billig, die Nachfrage nach Schweinefleisch steigt, der Preis steigt, daraufhin produzieren die Bauern mehr Schweinefleisch, aber ein Schwein so weit zu züchten, dass du Fleisch draus machen kannst, dauert eine gewisse Zeit. Wenn dann das Schwein schlachtreif ist, ist die Nachfrage gesunken, weil die Preise so hoch waren und der Markt wird überflutet, die Preise sinken noch weiter. Die Leute fragen wieder nach, die Bauern denken sich, oh, die Preise steigen wieder und dann ist das so ein Auf und Ab.
Also du meinst so ein Zyklus mit starken Überschwingern.
Genau.
Kann schon sein, wobei da natürlich noch andere Faktoren drin sind, beim Film zum Beispiel ganz klar der Silberpreis. Silber ist ein wichtiger Bestandteil und das ist vor ein paar Jahren ist auch Silber durch die Decke gegangen und dadurch sind Filme auch teurer geworden. Man braucht's halt.
Ja, krass.
Ja, aber das wird jetzt auf jeden Fall, natürlich passiert das jetzt, dass hier.
Ich habe, glaube ich, noch 2 oder 3 alte Farbfilme hier rumfliegen. Die sind bestimmt abgelaufen. Man kann ja trotzdem mal versuchen, irgendwie so hinterm Bahnhof zu verchecken, das Zeug.
Hey, genau.
Direkt tauschen gegen Koks.
Super. Klasse. Ah, so, jetzt muss ich dir doch noch einen kurzen Thema andienen, was wir...
Hauptsache, es hat nichts mit KI zu tun. Oh.
was wir schon angerissen haben. Aber ich denke, es gehört hier auch hin. Allerdings ein ganz interessanter Aspekt davon. Also, wir haben ja schon auf CM Magazin schon sehr viel über DALI 2 geredet. Ich weiß es. Moment, lehn dich zurück. Okay. Du wirst gleich ein paar Mal wahrscheinlich lachen. Also, DALI 2 ist dieses Ding, dem sagt man, was es für ein Bild machen soll, dann macht es dieses Bild. Ne, ist von OpenAI, ist sehr stark limitiert, aber nicht von dem, was es kann, sondern von dem, was man damit tun darf. Und das ist auch noch nicht offen, das ist eine geschlossene Beta im Moment und die Leute haben also wirklich starke Auflagen, dass sie keine Gewalt, kein Sex, keine bekannten Personen damit generieren dürfen und so weiter. Parallel dazu gibt es DALI Mini. Und dieses DALI Mini, haben wir auch schon mal kurz drüber geredet im CM Magazin. Das DALI Mini hat mit DALI nichts zu tun. Das ist eine komplett unabhängige Entwicklung gewesen, im Rahmen eines Wettbewerbs, und das Ding ist öffentlich. Das macht also auch Bilder auf Zuruf, allerdings ist das neuronale Netz, was dahinter steckt, deutlich kleiner. Das Ding macht Ergebnisse, die sehen manchmal aus, als ob die Leute einen Unfall gehabt hätten, aber egal. Aber es darf alles. Es ist völlig offen, es hat überhaupt keine Beschränkungen und das Ergebnis ist, dass das Ding jetzt gerade viral geht. Wenn ich jetzt gerade sage, meine ich muss das jetzt wieder datieren, Mitte Juni.
die Sendung immer so lange lief anlasse.
Und so ein paar Beispiele habe ich mal rausgesucht. Es gibt nämlich einen Subreddit, der heißt Weird DALI. Mhm. Und da sammeln Leute, die also möglichst abstruse oder gruselige Ergebnisse. Also hier oder einfach nur schräges Zeug. Eines der Beispiele hier verlinkt ist zum Beispiel Karl Marx und Seinfeld. Und das kommt tatsächlich dem, was man sich denkt, nahe. Zumindest der Idee davon.
Ich will mal gucken hier, was du mir hier wieder. Karl Marx on Seinfeld.
Sieht aus wie Screenshots von Seinfeld mit Karl Marx.
Ja, aber in schlecht, also als hätte ich es gemalt. Ja.
Ich sag ja, das sieht aus, als ob die Leute einen Autounfall gehabt hätten. Ja. Das nächste wäre zum Beispiel was unter DALI 2 nie möglich wäre. My first bulletproof vest. Fisher Price.
Warum wäre das nicht möglich unter DALI?
Weil es, glaube ich, politisch ist.
Okay.
In USA. Ja, da geht es natürlich um School-Shootings und so weiter. Ne? So
sieht bunte, plausibel aus, aber sieht halt so aus, als hätten sie schusssichere Westen aus Knetgummi gebaut.
Ja, so aus Plaste halt, so Fisher-Price-Plastik. Ne? DJ Pope Francis.
DJ ich immer mal Pope sehen. Francis. Ja.
Ja.
Das sind alles irgendwie so Gesichter. Weißt du, erinnerst du dich an die Bilder von Leuten, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam und so das halbe Gesicht weggeschossen hatten und so. So
sieht das sagte aus. Ich, das alles. Sieht aus, als ob die Leute schwere Unfälle gehabt hätten, richtig.
Capital Riot The Funeral. The Musical.
Ja.
Naja, ja. Ja, genau so würde ich mir ein Musical zum Thema vorstellen.
Und das Letzte, das hat mich dann noch besonders amüsiert, Mac Funeral,
mal laden hier. Ah, so Särge mit McDonald's-Logo, ja.
Die so ein bisschen aussehen wie so Big Mac Schachteln, ja. nur halt als Sarg. Also Zeug, wo OpenAI den Daumen drauf hat, aber jetzt ist es interessant, warum funktioniert das trotzdem? Also ja, die Bilder sind gruselig teilweise, aber das ist natürlich ein bisschen der Charme, das mit einer der Gründe, warum es viral geht. Was ich glaube, warum das jetzt trotzdem so gut funktioniert, ist, man darf alles tun. Und dann wird natürlich auch alles getan, ja. Internet halt. Und die Dinger sind halt eindeutig klar als Fake zu erkennen. Mhm. In dem Moment ist es relativ wurscht, was man tut. Jetzt stell dir mal vor, solche Sachen wären möglich in fotorealistisch.
Ja.
Ja. Und dann geht's richtig ab.
Ja, ach. Ne? Dann hast du halt DJ Pope Francis. Geschieht dem Recht. Also,
ja. Oder Barack Obama im schweren Verkehrsunfall. Lady ja. Di und Barack Obama, sowas. Ne?
Mhm. Ja, wird dann interessant, das weiß ich nicht, wie die das dann machen. Machen die dann ein Wasserzeichen rein oder so? Also, weil du willst es ja trotzdem. erkennen können. Als
sind ja null und nichtig. Also OpenAI macht tatsächlich ein sichtbares Wasserzeichen rein. Diese DALL-E 2 Bilder haben rechts unten so einen Farbbalken, so einen kleinen.
Okay, aber den kannst du ja auch wegkroppen.
Natürlich. Mhm. Ob da digital, kryptografisch, was auch immer noch irgendwas reinkommt, keine Ahnung, kann ich nicht.
Das heißt, du müsstest eigentlich, müsste DALL-E eine Datenbank vorhalten mit allem, was jemals produziert wurde, damit du da im Zweifelsfall deinen Fotoabgleich drüber laufen kannst, wenn du die Quelle des Fotos nicht kennst.
Zum Beispiel. Ja, da wird noch viel kommen. Die Implikationen sind riesig. Wer das mit dem DALL-E Mini mal selber probieren möchte, hier, ich gebe dir mal einen Link, den kannst du auch mal verlinken. Da braucht man ein bisschen Geduld, weil da kann man quasi einen Textprompt reinwerfen im Web und dann ist aber irgendwie, das ist gerade sehr überlaufen, jetzt wo wir das aufnehmen.
Sehr überlaufen von Chris Marquardt.
Nee, ich krieg keine Rechenzeit dort, weil es ist ja alles. Nun ja. Bevor wir gleich noch weitergehen in die Fragen und Bilder.
Ja.
Ich habe dir noch ein Schnäppchen. Nur um dein Gas ein bisschen anzufangen.
Schnäppchen! Zeig mir dein Schnäppchen, Prinzessin. Gab's mal irgendein Werbespot? Da ist einer. Ich weiß gar nicht, in der Umkleidekabine, da ging es auch um Schnäppchen. Da ist einer in eine Umkleidekabine von irgendwie Fußballverein oder sogar ein Rugbyverein oder so gegangen. Und zu irgendwie dem größten Knochenbrecher, der da stand und hat gesagt, zeig mir dein Schnäppchen, Prinzessin. Ich weiß gar nicht, worum es da ging, aber ja, das ist sowas, merkt man sich an. Ah, limitierte Gold-Leica-Edition kostet 48.000 Euro.
Genau, also Leica.
Das ist mehr, als ich jemals auf dem Sparbuch hatte.
Leica.
Entschuldigung.
Wird noch besser. Also Leica hat ja in den letzten Jahren sehr viele so Sondereditions gemacht. Hier was in Olivgrün und da was in, was weiß ich. Ach, weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht schon so eine Swarovski-Edition gab. Aber
mit Sicherheit, es gab alles schon von Swarovski. Alles.
Zu Ehren des thailändischen Königs hat Leica 10 Exemplare gebaut, einer vergoldeten Kamera, die mit goldfarbenem Krokodilleder beledert ist und mit zwei ebenfalls vergoldeten Objektiven ausgeliefert wird in einer maßgefertigten Holzkiste. 10 Stück.
Oh, das ist eine Goldkiste.
Falls dir das zu teuer ist, und das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, dann habe ich dir die Sparversion.
Das ist nett.
Es werden nämlich auch 10 Exemplare gebaut, die
Silber
nicht vergoldet sind, aber dafür mit grünem Krokodilleder beledert sind, die nur mit einem vergoldeten Objektiv ausgeliefert werden. Und das drückt dann den Preis auf sagenhafte 29.000 Euro.
Ah ja. Ja. Nö. Verkaufe ich die Aktien?
Ich finde das unglaublich faszinierend, wie Leica das macht. Weil mit sowas kommen die natürlich in die News, mit sowas kommen die natürlich ins Gespräch. Und letztendlich, Leica macht ja immer noch fantastisch gutes Glas. Also die Objektive von Leica, die sind über jeden Zweifel erhaben. Und was aus den Kameras rauskommt, wenn man es kann, sind einfach technisch gute Bilder.
Ja. Aber wenn man es nicht kann, ist das eine der frustrierendsten Erfahrungen, die man überhaupt nur machen kann, mit einer Leica zu fotografieren.
Machst du halt auch schlechte Bilder damit,
natürlich. Alter, nee, du machst damit schlechtere Bilder. Ich habe ja im Freundeskreis ein paar Leute, die eine Leica haben. Ich mache mit einer Leica schlechtere Bilder als mit meiner Sony. Weil
die Sony mehr für dich tut.
Wahrscheinlich, ne?
Ja. Die Sony wird ist weniger pur.
Wobei ich die Sony, ich benutze die ja pur. Ich benutze die Sony, ich mache immer, die Blende mache ich immer manuell schon mal.
Ja.
Also ISO und Blende habe ich immer unter meiner Kontrolle. Also das Einzige, was ich halt automatisch habe, ist die Zeitautomatik. Trotzdem.
Ja, die macht halt auch eine Farbbearbeitung, was weiß ich, wobei Leica das auch tut. Jede digitale Kamera muss in irgendeiner Form irgendwas mit diesen Pixeln tun. Mhm. Das Bild, was hübsch aussieht, fällt nicht einfach so aus dem Sensor raus. Da ist eine ganze Menge.
40.000 Euro. Ja.
Ach. Na gut.
So viel Spaß für die paar Mark, ne?
Lass uns mal ein paar Fragen beantworten.
Wollen wir nicht erst Fotos gucken oder haben wir es immer andersrum gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war denn das?
Wir schließen heute mal mit den Fotos ab.
Wir schließen heute mit den Fotos ab, okay.
Da gibt's auch das Video. Also wer könnte schon mal bereit machen, den Medienwechsel Richtung YouTube zu machen.
Achtung, Medienbruch. Achtung. ja, wir beantworten Fragen, solange ihr Fragen stellt. Wenn ihr keine Fragen mehr stellt, stellen wir die Sendung ein. Und Fragen kommen
jetzt. Sag doch mal, wo man die Fragen, tfttf.com.
Das kann sich eh keiner merken. Ihr findet auf frind.de, also im Posting zu dieser laufenden Sendung, einen Link zum tfttf. Ich habe das übrigens, manchmal will ich das händisch eingeben und es gelingt mir nie.
Ich kann nichts anderes, also ich habe andere Sachen, die ich tippen will und es kommt tfttf raus.
Massachusetts.
Das ist, bei mir ist das mit serve, das Wort, das englische Wort dienen, serve oder bedienen, serve. To serve. Es kommt immer Server raus bei mir. Es ist immer noch ein effing R hinten dran. Mhm. Geht nicht. Es ist bei mir sofort, es ist hardcoded in meinem Hirn.
In my brain.
Nun denn,
die erste Frage des Tages kommt von Lars und lautet: Ihr hattet in der letzten Folge mal kurz über Astrofotografie gesprochen, aber die leider sehr schnell abgehandelt. Daher wollte ich euch mal bitten, kurz einen Blick auf den Instagram-Account von Andrew McCarthy zu werfen, der wirklich unglaublich tolle Astrobilder macht. Warum verbreitet ihr den dann bei Instagram? Naja, es gab da auch diesen Artikel, Links tue ich in die Shownotes, in dem er etwas erzählte, was er für eine Ausrüstung nutzt und die ist nicht mal so spektakulär. Viele Fotos macht er mit einer Sony A7 II und einem 300mm Objektiv oder einer 250€ Astrofotokamera und Teleskopen, die zwischen 700 und 3.500€ kosten. Daher die Frage an Chris, Kameras leihen, da gibt's ja einige Anbieter. Gibt's das auch für Teleskope und Astrokameras? Hat er davon schon gehört?
Hat er
davon schon gehört? Hab ich die Geschichte mal erzählt, wie ich meinen alten Mercedes zugelassen habe? Das ist lange her, das war in den 1990er Jahren, hatte ich mir so eine alte Taxe gekauft. Bin halt hier Straßenverkehrsmeldeamt gegangen. Und du brauchst ja damals eine Doppelkarte, Versicherungsdoppelkarte, um den Wagen zu sagen, sind halt vor diesem, wie heißt denn das? Zulassungsstelle, Kfz-Zulassungsstelle, das war's. Sind halt diese ganzen Bretterbuden.
Straßenverkehrszulassungsamt.
Ich weiß auch nicht. Und dann stehen diese ganzen Bretterbuden mit von den Versicherern, den Schilder machen und allem. Und ich bin einfach in eine Bretterbude reingegangen, wo das größte Schild einer Versicherung dranhing, bei der ich schon mal versichert war. Mhm. Mach die Tür auf, sag, guten Tag, ich brauche eine Doppelkarte, Fahrt ein Auto zulassen. Sagt der Typ, der da sitzt, war er denn schon mal versichert? Sag ich, ja, sicher war der schon mal versichert, das ist ein 20 Jahre altes Auto. Mhm. Na, dann nimm er doch mal Platz.
Super, oder? Hatten wir heute schon Stuhlgang.
Ja, genau, hatten wir heute schon. Auch dazu habe ich eine schöne Geschichte.
Erzähl.
Ich lieg im Krankenhaus, Bänderriss. In den 1980er Jahren hat man mit dem Bänderriss noch 14 Tage im Krankenhaus verbracht. Bei mir auf dem Zimmer ein Typ, der irgendwie Dauerdurchfall hatte. Und den haben sie darum unter Nahrungsentzug gesetzt. Und morgens kam dann halt immer die Schwester rein und hatten Sie Durchfall? Oder was haben wir gefragt? Und nach 3 Tagen meinte der, kannst du mir mal sagen, wie ich kacken soll, wenn ich nichts zu fressen kriege? Danach hat die bei uns im Zimmer nie wieder gefragt. Herrlich. Der war so abgefuckt. Also ich glaube, der hat wochenlang Durchfall gehabt. Das geht ja auch wirklich auf die Psyche dann irgendwann.
Natürlich. Also, ich bin auch mal traurig, wenn ich Durchfall habe. Lass uns mal die Frage von Lars beantworten.
Beantworte er doch mal die Frage.
Halt er doch mal die Schnauze. Teleskope und Astrokameras leihen. Wo geht das? Ich denke, das geht schon irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Also das geht jetzt gleich mal in die Community, falls das jemand weiß, her mit. Aber Obacht, da gehört ja Erfahrung dazu, um das zu machen. Also jetzt mal eben so für 3 Tage so ein Ding leihen und dann die abgefahrenen Ergebnisse erwarten. Schwierig. Wenn man sein Equipment gut kennt, kann man aus auch wenig Equipment sehr viel rauskitzeln.
Warum muss man sein Equipment dafür gut kennen?
Naja, Beispiel, du hast ein 300mm Objektiv, mit dem du die Andromeda-Galaxie fotografieren kannst, weil das geht damit super.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du weißt, bei welcher Blende das eigene Equipment am besten funktioniert, dieses Objektiv am besten, die beste Abbildungsleistung hat, kannst du dich halt drauf einlassen.
Weil aber hab ich das nicht.
Die haben ja alle variable Qualitäten, je nachdem, wo man hinzoomt und welche Blende man benutzt. Und
aber habe ich das nicht recht schnell rausgefunden? Also ich hab mein Teleskop, flansche da diese Kamera dran und mache einfach mit jeder Blende Fotos und gucke mir die an. Und,
ja, du würdest das so machen. Ob Lars das so macht, ich kenne ihn ja nicht. Also du hast das Nerd-Potenzial dazu. Das Experimentierpotenzial.
Das war das jetzt nicht nett?
Das war total nett.
Okay, nächste Frage kommt von Jan. Hi, was sind Gradationskurven, wofür brauche ich sie und wie bediene ich sie korrekt?
Ja. Gradationskurven oder auch Curves auf Englisch, das Werkzeug in den verschiedenen Bildbearbeitungen.
Ja, habe ich auch noch nie kapiert. Aber manchmal, wenn man dran rumspielt, wird's fotoschöner.
Ich versuche jetzt mal, oh je, das wird jetzt schwierig, das verbal zu erklären, das zeigt man nämlich am besten. Also, ich versuche erstmal das Bild kurz zu malen, wie das aussieht. Man sieht ein Quadrat, man sieht eine diagonale Linie in diesem Quadrat, die von links unten nach rechts oben geht.
Ja.
Das ist das Werkzeug. Und jetzt kann man mit der Maus an dieser Linie rumziehen.
Und zwar an allen möglichen Stellen und dann verbiegt die Linie sie.
Man kann sie am Ende anpacken und dann bleibt sie gerade und dann kann man sie rumziehen und man kann sie in der Mitte anpacken irgendwo oder auf der Hälfte oder auf dem Drittel oder sonst wo und dann entsteht da ein Punkt und dann verbiegt sie sich, wenn man sie zieht. Dann hat man so eine Spline, die da durchläuft. Hm. Und dieses Werkzeug kümmert sich um die Kontraste im Bild. Und zwar folgendermaßen, du hast auf der einen Seite, also auf der linken Seite von unten nach oben, also auf der Y-Achse, hast du die, oder ist es auf der X-Achse? Ist auf der X-Achse, Entschuldigung, auf der X-Achse von links nach rechts hast du die Helligkeiten des Bildes von schwarz bis weiß.
Mhm.
Und auf der Y-Achse hast du die Helligkeiten des Bildes nach der Bearbeitung von schwarz bis weiß, von unten nach oben. Also einmal das Bild, was du reinwirfst und einmal das Bild, was nach dem Gradationskurvenwerkzeug wieder rausfällt.
Mhm.
Ja, und wenn diese Linie komplett diagonal ist, dann wird aus schwarz-schwarz, also aus 0-0, aus weiß wird weiß, aus mittelgrau wird mittelgrau und so weiter. Ne? Diese Diagonale ist quasi, die bildet dann quasi die Helligkeiten genauso ab, wie sie reinkommen. Das Bild bleibt, wie es ist. So, und jetzt nimmst du mal genau in der Mitte von dieser Linie den Punkt und ziehst den mal so ein bisschen nach oben. Jetzt hast du so eine Beule nach oben so ein bisschen.
Ja.
Jetzt werden also quasi schwarz bleibt schwarz, weiß bleibt weiß, aber die mittleren Helligkeiten werden etwas heller.
Ja.
Soweit so klar?
Ich würde es jetzt gerne nachvollziehen, also am Objekt, aber kann ich gerade nicht. Oder habe ich
alle anderen zurückspulen und einfach mal.
Hat das iPhone sowas eingebaut? Nee.
Nee, hat's nicht. Ja. Jetzt kannst du Folgendes machen. Wenn du jetzt mal aus dieser Kurve ein S machst, also wenn du oben bei 3/4 mal ein bisschen hochziehst und unten bei 1/4 mal ein bisschen runterziehst, dann sorgst du dafür immer noch, ne? Die Endpunkte bleiben da, wo sie sind. Schwarz bleibt schwarz, weiß bleibt weiß. Und jetzt wird alles helle wird ein bisschen heller und alles dunkle wird ein bisschen dunkler. Durch eine S-Kurve.
Warte mal, eine S-Kurve. Ich versuche mal eine S-Kurve da reinzumachen.
Damit hast du den Kontrast
erhöht. Snapseed kann das,
genau. Ja. Damit hast du den Kontrast erhöht. Das, was nachher auf dem Bildschirm ist, ist kontrastreicher.
Ja, je nachdem, in welche Richtung. Da kann man aber auch.
S-Kurve. Kannst du kein S machen?
S.
Also nimmst das obere Viertel der Kurve, ziehst nach oben ein bisschen und das untere ein bisschen nach unten, sodass es so ein ganz leicht geschwungenes S wird. Und jetzt hast du mehr Kontrast. Und jetzt sagst
aber
du,
das beeinflusst auch die Farben.
Ja, Farben werden durch Kontraste beeinflusst.
Okay, ja, okay.
Jetzt ziehst du es mal in der Mitte noch ein bisschen hoch, dann wird das ganze Bild heller, aber der Schwarzpunkt und der Weißpunkt bleiben gleich, damit da wird nichts ausreißen. Es bleibt immer noch in dem Bereich.
Stimmt, das ist ja verblüffend.
Das ist das Kurvenwerkzeug und wenn man sich da mal reinkniet, also Gradationskurvenwerkzeug, Da kann man sehr feinfühlig die Kontraste des Bildes in Bereichen ändern. Also wenn du sagst, ich möchte im hellen Bereich gerne mehr Kontrast haben und im dunklen Bereich ist es mir zu kontrastig, dann möchte ich ein bisschen rausnehmen. Dann kannst du quasi so zwei S-Kurven reinmachen, eine Inverse, eine Gerade. Und das ist, ja, da muss man sich mit beschäftigen. Aber das ist das Grundprinzip. Ja. Du änderst Helligkeiten der Punkte. Und ja, Farben ändern sich mit.
Heute sind Jan-Festspiele. Jan fragt, wie definiert ihr für euch, dass ein Foto fertig bearbeitet ist? Und kostet es euch auch Disziplin, nicht bei jedem Betrachten wieder an den Reglern zu spielen?
Nicht mehr, nein. Nicht mehr. Aber das hat dann mit Erfahrung zu tun und mit einer gewissen Zeit, die du einfach brauchst, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist es gut genug. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen ab davon, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt, um mich damit zu beschäftigen? Ist das eine Auftragsarbeit? Dann habe ich halt irgendwie, dann tickt die Uhr und das Ding muss irgendwann fertig sein, weil ansonsten verdiene ich nichts dran. Was ich gerne mal tue, wenn ich mal ein Bild später wiederfinde und sag, oh, da möchte ich nochmal ran, das passiert schon, dann mache ich mir in Lightroom zum Beispiel so ein Snapshot. Kannst du sagen, hier, abspeichern.
Ja.
Und dann werden die ganzen Parameter abgespeichert und dann kann ich jederzeit wieder dahin zurück. Und dann wird noch ein bisschen dran gespielt. Viel ist es aber oft nicht.
Ja, ich bin da komplett schmerzfrei eigentlich.
Also
ich mache das nicht mehr mit Lightroom, weil ich Lightroom, die Bedienung von Lightroom immer wieder vergesse, ganz einfach. Das ist halt das Problem bei so mächtigen Softwaren, dass du, wenn du sie nicht regelmäßig bedienst, vergisst du, wie sie funktionieren. Das heißt, ich mache das halt hier Apple Fotos. Da ich sowieso das meiste mit dem iPhone fotografiere, mache ich das meiste auch wirklich, fast alles, wirklich auf dem iPhone direkt. Und das ist eh immer schon gut. Also die Kamera, ja, da kommen gut genug Fotos raus. Manchmal gehe ich noch ein bisschen an Kontrast, ein bisschen an die Helligkeit. Das war's dann aber auch schon. Also ich croppe halt. Also ein Foto ist für mich dann gut, wenn es gut gecroppt ist. Wenn der See nicht ausläuft. Weißt du, solche Sachen halt. Ne? Wenn, wenn die Gebäude, die horizontalen, nee, die vertikalen. Nee, warte mal.
Doch.
Vertikal.
Die vertikalen senkrecht.
Ja, genau, wenn die vertikalen senkrecht sind, bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Dann ist das für mich ein gutes Foto. Und ich gucke dann halt so, was ist so in den Ecken los? Weißt du, wenn so, das ist mir immer wichtig, wenn du irgendwo, du bist an einem See, an einem Meer, an einem Gewässer, es gibt eine Uferpromenade, die ist geschwungen, dann gucke ich halt wirklich darauf, wie kommt die aus der linken unteren Ecke raus und verschwindet in der rechten oberen Ecke? So, also wie sieht dieser Schwung aus? Auf solche Sachen achte ich dann eher. Aber so richtig Helligkeiten, Kontraste und so, da gucke ich gar nicht so.
Aber irgendwann ist es doch fertig.
Irgendwann ist es fertig, ja, wenn der See gerade ist. Wenn der See gerade ist und die unteren Ecken, das ist ganz witzig eigentlich.
Wenn der See gerade ist
und die unteren Ecken für mich gut aussehen, dann ist das Foto für mich fertig.
Das wäre so ein schöner Sendungstitel. Wenn der See gerade ist, dann ist das Bild fertig.
Wenn der See, schreibe ich mir mal auf, pass mal auf. Wenn der See.
Weißt du, ich denke, das kommt auch so ein bisschen drauf an, was willst du denn? Also, wenn du, sagen wir mal, du bist hier Künstler und du willst ein Werk schaffen oder ein Body of Work schaffen, dann machst du da wahrscheinlich irgendwann einfach einen Knoten dran und sagst, so, das ist es jetzt, weil das Bild ist dann auch öfters irgendwo zu sehen und dann kennen die Leute das und dann wollen sie nicht. Wobei, dann schaust du dir Ansel Adams an, der große amerikanische Fotograf, der hat nämlich dann seine Negative schon teilweise 3, 4, 5 Mal neu bearbeitet und es gibt dann von den gleichen Bildern irgendwie eine Handvoll verschiedene Versionen, die er selber vergrößert hat. Also
geht auch.
Ja. Geht auch. Da gibt's keine Regeln dafür. Das muss man irgendwie im Bauch spüren.
Gucke ich gerade bei mir, ich bin immer noch dankbar und mache hier an dieser Stelle gerne unbezahlte Werbung für Glass, diese App, also das bessere Instagram, was jetzt nicht schwer ist, was Besseres zu machen als Instagram, ist halt nicht mit Monetarisierung und bla 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 dahinter.
Ist auch nicht mit Likes sammeln und so weiter, ne?
Das ist naja, kannst du aber, ne?
Mittlerweile ja, aber du kannst Bilder anschauen, darum
geht's. Genau. Da steht dann Chris appreciated your photo, aber es ist das halt nicht so, dass man guckt, so, oh, wie viele Leute fanden denn mein Foto gut? Ich guck gerade, es ist tatsächlich, meine Fotos sind dann fertig, wenn der Horizont, ich nenn's mal den Horizont, also wenn der See gerade ist und die Ecken stimmen. Ja.
Ich habe ja schon lang kein Foto von Holgi mehr appreciated.
Musst du einfach auf Glas gucken. Schön, das letzte Foto von mir, was ich da habe, ist auch sehr schön. Das ist tatsächlich ein Amselnest auf einem Fahrradsattel in einem Schuppen. Und das Fahrrad hat halt einfach, ist zu lange nicht benutzt worden. Haben die Amseln gesagt, benutzen Sie das noch?
Das ist ein super Fund und ich habe es appreciated.
Essen Sie das noch? Gut. Ja, aber wenn du dir die Bilder anguckst, die da runterlaufen bei mir, das ist immer, das Meer ist gerade und dann ist da unten auch das Bild vom.
Nee, du hast mittlerweile auch so eine schöne saubere Kompositionsart, finde ich. Mhm. Das gefällt mir. Und dann ist es auch völlig egal, ob das jetzt aus einer Fuji X100 oder aus einem iPhone kommt oder sonst was. Völlig unmaßgeblich.
Sabrina schreibt, ich habe erst seit kurzem eine richtige Kamera, eine gebrauchte Fuji X-T30 und will vor allem Menschen fotografieren. Welches Objektiv ist für Porträtfotos gut geeignet? Welche Blende und Mm-Zahl sollte man da wählen? Mm-Zahl? Mm? Millimeter? Achso, ja. Welche Blende und Millimeterzahl sollte man da wählen? Und worauf sollte man generell achten?
Also, erstmal finde ich es interessant, dass immer noch Menschen sagen, die richtige Kamera.
Ja,
richtig.
Ja, ich hab einen Laptop, aber ich habe auch einen richtigen Computer. So hat man früher gesprochen, ne? So, heute so,
Alter, Mann.
Ja, und heute so, wieso hast du nur einen Desktop? Kauf dir doch einen MacBook Air. Also, das ist echt wilde Zeiten. Ja.
Also, Porträt-Millimeterzahl. Millimeterzahl nennt man Brennweite. Mhm. Und das ist ausschlaggebend für Porträts. Nicht, dass es da eine falsche Brennweite gäbe, aber es gibt welche, die besonders gut funktionieren.
Wenn es 85 mm wären, wäre schon nicht schlecht, ne?
Die Fuji X-T30 ist eine APS-C-Kamera, die hat einen etwas kleineren Sensor und damit würde ich sagen, so 50 mm ungefähr. 50 mm ungefähr macht angenehme Porträts. Okay. Da ist dann der Hintergrund von der Unschärfe angenehm. Man ist nicht so nah dran beim Fotografieren, ne? Wenn man den anderen so auf die Pelle rücken muss, das ist ja auch manchmal ein bisschen doof. Mhm. Und wenn du dann die Blende aufmachst, also kleine Blendenzahl, dann kriegst du wirklich einen schönen unscharfen Hintergrund. Und generell als Tipp für Menschen, lass mal so 2-3 Tipps machen. Also der eine ist Geduld haben, viele Fotos machen. Mhm. Also wirklich die anderen Menschen, mach mal eine Fotosession mit jemandem. Komm, wir suchen uns mal einen hübschen Platz. Der Hintergrund ist wichtig. Also da hinten gibt es eine schöne Tür oder sonst was.
Oder ein schönes Nichts.
Oder ein schönes Nichts, weil was im Hintergrund so abgeht, das kann auch schon mal ablenkend sein. Mhm. Das heißt, wenn es da hinten so unruhig ist oder da hinten so kräftige Farben sind, die dann irgendwie von der Person ablenken, eher was etwas Gedeckteres ist als Hintergrund ganz brauchbar. Licht ist natürlich ein Thema. Also speziell gucke ich da immer auf die Augen. Wenn das Licht zum Beispiel von hinter der Person kommt, ist das generell nicht, muss nicht schlecht sein, aber wenn die Augen dann so dunkle Schatten haben, lieber so ein bisschen Licht in die Augen. Mhm. Und da achte ich bei Porträts besonders auf diese sogenannten Catchlights. Das sind diese kleinen Glanzlichter in den Augen. Wenn die nicht da sind, weil es da einfach in der Richtung keine Lichtquelle gibt.
Die toten Augen von Marquardt.
Dann wirken die tot und das willst du nicht haben. Das sind mal so. Aber Geduld haben, so eine richtige Fotosession. Sag mal, hey, du, hast du Bock, ich will das mal üben, kannst hinterher selber aussuchen, was ich löschen soll, ne? Vertrauen schaffen. Ja. Und dann lass uns doch mal ein Stündchen hier in den Park gehen und Fotosession machen. Bring mal ein paar hübsche Hüte mit und ein paar Brillen und ein paar, was weiß ich, Schals zum Umwerfen oder sonst was. Überwerfen. Umwerfen?
Werfen
Schals um? Egal.
Anlegen.
Anwickeln.
Die Jan-Festspiele gehen weiter. Ich glaube, ihr hattet noch keine Sendung zu Raw-Fotografie. Das glaube ich nicht, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Was macht dieses Format so besonders? Woher bekommen die Bilder dieses Potenzial für erfolgreiche Nachbearbeitung? Zum Beispiel auch im Vergleich zu TIFFs. Bedeutet entwickeln etwas anderes als Schieberegler hin und her schieben? Beziehungsweise inwiefern unterscheidet sich der Prozess gegenüber der Nachjustage von JPEGs? Sprechen gewichtige Gründe gegen die Verwendung des Smart RAW Formats auf dem iPhone gegenüber echten RAWs? Danke schon mal und liebe Grüße.
Ganz viele Fragen auf einmal. Mhm. Ich versuch's auch hier wieder möglichst non-techy zu machen, aber also RAW steht für Roh. Das ist die Rohware, die quasi so aus dem Sensor rausfällt. Und ein Raw-Bild muss in irgendeiner Form bearbeitet werden. Selbst wenn du das nachher in Apple-Fotos oder in Google-Fotos oder in Lightroom oder sonst wo öffnest, Wird das Foto schon irgendwie bearbeitet? Also da ist in der Software einfach sind irgendwelche Defaults drin, die da schon mal Kontraste setzen, Farben korrigieren und so weiter. Das ist Standard. Das JPEG ist bereits fertig. Und vor allem ist es datenreduziert. Mhm. Du hast einen Rot-Grün-Blau-Kanal, RGB, und jeder dieser Kanäle hat im JPEG gerade mal 256 Farben, also Helligkeiten. Mhm. Das ist nicht viel Information. Und wenn man JPEGs weiter bearbeitet, dann kann das Bild sehr schnell drunter leiden. Das sieht man zum Beispiel bei Himmeln, so ein blauer Himmel, der hat dann plötzlich so Treppenabstufungen, so Helligkeitsabstufungen und so Zeug. Das passiert bei JPEG total schnell. Bei RAW nicht, weil RAW viel mehr Daten noch hat. Deshalb sind die auch viel größer als die JPEGs. Und ja, das heißt, und jede Kamera macht eigentlich auch RAW-Bilder. Nur manche können sie halt nicht abspeichern. Manche, also jede Kamera macht ein RAW-Bild und das wird dann in der Kamera zum JPEG umgewandelt. Und bei manchen Kameras kann man das RAW-Bild halt nicht kriegen und bei manchen kriegt man's. Das ist so der wichtige Unterschied. Also RAW erlaubt dir viel mehr Spielraum beim Bearbeiten, aber und entwickeln ist das gleiche wie bearbeiten hier. Also das Wort entwickeln bedeutet nichts anderes als, ich schiebe meine Regler in Lightroom oder sonst was, so wie ich sie will, und dann speichere ich mir ein JPEG raus. Das nennt man entwickeln im Prinzip. Und das RAW gibt dir mehr Optionen in der Nachbearbeitung, mehr Spielraum in der Nachbearbeitung. Man kann zum Beispiel Farben korrigieren, so wild man will, und das wird der Qualität keinen Abbruch tun. Die Farben kannst du komplett nachträglich noch verändern. Dafür, aber die Möglichkeiten bedeuten aber auch, dass man es tun muss. Das ist so ungefähr das kleine Problem dabei. Man kommt beim RAW fast nicht drum rum, was dran zu tun.
Aber was macht denn dann mein iPhone? Weil ich habe mein iPhone, dem habe ich gesagt, mach RAW. Was zeigt mir das iPhone denn dann an? Weil das
auch das macht. Das hat gewisse Defaults bei der Entwicklung.
Okay, okay.
So Luftkommas. Das hat so gewisse Defaults, ja. Beziehungsweise die Defaults sind nicht einfach nur so fix vorgegeben, sondern in deinem iPhone ist auch noch irgendwie KI drin. Sorry, schon wieder KI, aber die das Bild analysiert, segmentiert und den Himmel von der Wiese unterscheidet und das und die Hauttöne von den grünen Grastönen unterscheidet und die auch separat handhabt. Also da passiert unglaublich viel, damit die Bilder, die hinten rausfallen, auch tatsächlich so gut optisch aussehen. Ne? Ja. Die sehen ja farblich, also was aus so einem iPhone rausfällt, ist ja fantastisch, was die Farben angeht.
Oh ja.
Und da musst du, wenn du das mit einem RAW-Foto aus deiner neuen gebrauchten Spiegelreflex machst, musst du hart für arbeiten, dass das so hinkommt. Dafür hast du aber deutlich mehr Kontrolle. Also wer so das Control-Freak-Gen hat, der ist damit sehr glücklich. Ich mag gerne RAW. Wenn es aber schnell gehen muss, dann schieße ich auch schon mal JPEG. Das auf jeden Fall. Und dieses Smart-RAW-Formate, also das gibt dieses Pro-RAW bei Pro Apple, RAW, das kommt aus den Pro-Kameras raus. Auch da sind noch verschiedene Arbeitsschritte drin, die man nachträglich ändern kann, ohne dass dem was passiert. Aber wenn ich jetzt in der Kamera RAW einstelle, dann kriege ich hinten auch, wenn ich will, ein DNG raus. Das ist dieses Adobe-RAW-Format oder ein offenes RAW-Format, was ich dann zum Beispiel auch wieder in Lightroom verändern kann. Und da ist schon noch mal mehr drin als in den JPEGs, die da rausfallen.
Aha. Nächste Frage kommt nicht von Jan, sondern von Markus. Ey, boah, Leute, schreibt nicht so lange Romane. Meine Frau und ich fotografieren gern, machen dabei schnellschüsse Landschaften, gewollen Situationen im Urlaub. Bisher nutzen wir eine Sony Nex 6 mit verschiedenen Objektiven, eine Nikon D7000 mit verschiedenen Objektiven. Im Zuge des technischen
Fortschritts. Frage ganz am Schluss übrigens.
Genau, ich weiß. Darum mache ich so wie der Notar. Hast du schon mal eine Immobilie erworben?
Nein.
So liest der Notar den Kaufvertrag vor und das sind sehr viele Seiten.
Okay.
Im Zuge des technischen Fortschritts einfach ganz pro Max und Zeittribut zur Tochter benutzen wir Kameras kaum noch, gerne bessere professionelle Videos machen, über den Verkauf in Kameras, die Anschaffung einer Blackmagic Pocket Cinema Kamera 6K. Da wir dafür Objektive kaufen müssen, die Kamera vorrangig zu Canon und ESF betrieben wird, ständig nur überlegen, von Nikon auf Canon zu wechseln. Ich brauche technisch keine DSLR, aber beim Wandern eine große Kamera in der Hand zu haben, man gefühlt schon ihre Fotos, weil ich das Equipment besser einsetze. Nun die Frage. Wenn ich von Nikon auf Canon wechsle, welche Canon wäre dann für mich mit D7000 Erfahrung aufgrund der Größe ratsam? Und wäre eine gute gebrauchte Kamera eine Nummer größer, eventuell sinnvoller, zum Beispiel die 5D Mark III? Oder hält Chris vielleicht gar nichts davon, Objektive zwischen mehreren Kameras zu wechseln und rät mir lieber, bei meiner D7000 zu bleiben? Der fragt mich schon gar nicht mehr.
Da hat er eine Meinung dazu. Also, Markus hat fürs Kind irgendwie die Kamera, will eine ordentliche Kamera haben und hat auch schon Erfahrung mit den größeren Kameras und denkt jetzt darüber nach, eine Cinema, Blackmagic Pocket Cinema Kamera zu kaufen.
Was ist das?
Weil er auch Video machen will. Das ist aus dem Videobereich. Blackmagic ist eine Firma aus dem Videobereich und mir wird aus der Frage und auch aus der langen Geschichte davor, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Markus, warum?
Was willst du eigentlich?
Warum nutzt ihr aktuell die großen Kameras nicht mehr? Weil da ist jetzt viel mit hier kleinem Zeug und Smartphone und so weiter. Warum nutzt ihr die großen Kameras nicht mehr? Ist das Convenience? Ist das das schnelle Sharen damit? Ist das die Fotolibrary in der Cloud oder was ist es? Weil wieder auf was Großes zu wechseln bedeutet dann letztendlich auch wieder mehr Aufwand, weniger Convenience und so weiter. Mhm. Und die Frage, die ich mir an dieser Stelle stelle, ist das eine gute Idee? Wird das nachher ein Stirümchen oder auch nicht? Die Pocket Cinema Kamera ist eine klasse Kamera, aber die ist halt ein Profi-Werkzeug. Das heißt, die nimmt euch nicht viel ab. Die macht nicht viel für euch. Das ist wie eine RAW-Fotografie ist. Da musst du hinterher dran arbeiten. Die erwartet so ein Stück weit ein Profi-Workflow. Die macht große Dateien, die man dann möglicherweise color-graden möchte, also sprich farbbearbeiten möchte. Und bei Video überhaupt jede Minute, die du an Material schießt, erzeugt später mindestens 5 bis 10 Minuten ihrer Zeit für Auswahl, für Nachbearbeitung, für Schnitt, für Stabilisierung, für Color Grading und so weiter. Das Video explodiert zeitmäßig unglaublich. Mhm. Insofern ist halt die Frage, die er noch stellt, ist, welche große Kamera wäre denn toll, wenn er oder sinnvoll, wenn er von einer D7000 auf Canon wechseln möchte? Also, ich meine, du schreibst eine gebrauchte 5D Mark III hin. Ja, wobei die Mark IV ist deutlich besser und ist jetzt auch nicht mehr so teuer gebraucht, glaube ich. Und dann Objektive zwischen mehreren Kameras zu wechseln, auch das noch eine Frage hier raus. Also sprich an der Blackmagic dann Canon EFS Objektive zu betreiben.
Ja.
Habe ich wenig Erfahrung damit. Meine Erfahrung ist allerdings, dass Kameras Objektive vom gleichen Hersteller wie die Kamera dann eben besser abgestimmt sind. In der Regel. Aber das muss heute vielleicht auch nicht mehr so sein. Da habe ich einfach keine aktuelle Erfahrung.
Nächste Frage kommt von Sebi. Okay, das ist jetzt eine merkwürdige Frage, dass sowohl um Fotografie als auch um Popkultur geht. Ist das nicht E1? Vielleicht habt ihr schon mal von Liminal Spaces gehört. Gemeint sind damit Räume im Schwellenzustand. Darum hat sich in den letzten Jahren eine ganze Gemeinschaft gebildet, die sich Horrorgeschichten um solche Räume ausdenkt, aber vor allem solche Orte fotografiert. Man könnte da viel erklären, aber schaut einfach mal. Den Reddit-Link tue ich in die Shownotes. Die Frage, könnt ihr mit solchen Trends etwas anfangen und ganz besonders an Chris, kannst du erklären, warum sich diese Bilder so strange anfühlen?
Mit dir will keiner reden, Holger.
Naja, ist ja klar, weil ich keine Ahnung habe, aber ich kann erklären, ob ich mit dem Trend was anfangen kann.
Also Liminal Spaces ist mir sehr wohl bewusst. Ich kenne sogar einen Subreddit, den habe ich nämlich abonniert.
Ja, ich glaube auch.
Weil die Bilder einfach eine Ästhetik haben, ein Gefühl erzeugen. Ja. Und das passiert, also bei diesen sogenannten Liminal Spaces deshalb, weil da gibt's keinen Menschen drin, aber die Präsenz von Menschen, die da mal waren oder noch sein werden, ist doch irgendwie klar, weil die Räume oft so eine Nutzcharakteristik haben, Flure, Gänge und so weiter.
Ja, sie sind gerade ist der letzte raus oder gleich kommt der erste rein.
Du riechst noch das Parfüm von der Frau, die gerade durchgegangen ist. Oft haben sie kein natürliches Licht, oft haben sie sehr künstliches Licht, also Leuchtstoff und solche Geschichten ist da immer. Und das dockt halt auch so an deine Konditionierung an, ne, aus Horrorfilmen und so weiter. Man kennt so Bilder. Und dann erzeugt das eben auch so ein stranges Gefühl. so Hotelflure, Konferenzzentren genau. ohne Konferenz und so.
Unnütze Räume eigentlich.
Ja. Ja, nee, das sind eben diese Durchgangsräume.
Ungenutzte, so muss man es nennen. Ja,
ja ich sag mal, das wichtigste Werk zu dem Thema ist Weapon of Choice, Fatboy Slim. Kennst du das Video? Da ist Christopher Walken.
Ja.
Tanzt da.
Doch, ja, doch, klar, ja.
Und er sitzt da wie so ein halb schlafender Mensch irgendwo auf dem Sessel und in einem Hotel, in dem nichts ist. Du hörst im Hintergrund einen Staubsauger, das ist aber auch alles ungefähr. Und das ist sonst leer und dann wacht er quasi in so einen Traum auf und tanzt dann. Weil der Mann der kann tanzen. Und das ist ein sagenhaft, und das sind genau, das komplette Video besteht nur aus solchen Spaces und es ist faszinierend. Ja. Also das ist, glaube ich, so der Proto Liminal Space. Und dann gibt's natürlich Backrooms und so Zeug, das sind dann eher so Horror-Computerspiele, die dann.
Pack den Fatboy Slim auch mal in die Shownotes. Das ist.
Mach das mal. Also wer das noch nicht gesehen hat, wenn ihr wissen wollt, genau. was ein Liminal Space ist, dann schaut euch Weapon of Choice an. Es ist eines meiner Lieblingsmusikvideos. Es ist wirklich.
Ja, und welches auch Wahnsinn. Sehr geil ist, wenn wir gerade bei Musikvideos sind, das ist. Ach verdammt, jetzt ist mir der Name entglitten. Mann, ich brauche Feierabend. Fällt mir wieder ein und dann.
Kommt gleich, schreist dazwischen.
Genau, dann schreie ich dazwischen, aber es ist sehr, sehr lustig. Du kennst das, weißt du, klar kennst du das, das ist von. Glaubst du es?
Was hattest du heute zum Frühstück?
Wer hat denn nichts? Wahrscheinlich liegt es daran. Ah,
Scheiße. Manchmal hilft das ja, diese Frage.
Stimmt. Melusine. Ja, es fällt mir irgendwann wieder ein.
Ist okay.
Kommen wir zur nächsten Frage. Und die kommt von Jan, einem anderen Jan. Na, jetzt habe ich es weggescrollt. Da. Kennt ihr noch die Ritsch-Ratsch-Kamera? Sie heißt natürlich nicht Ritsch-Ratsch-Kamera, sondern sie heißt Ritsch, Ratsch, Klick. Kennt ihr noch die Ritsch, Ratsch Kamera, die Michael Schanze bei 1, 2 oder 3 in die Kamerakinder in den 80ern vergeben hat? Ich war mal ein Kamerakind und habe eine mit nach Hause. Du warst mal Kamerakind? Wie cool ist das denn?
Das ist geil.
Boah, wie geil. Geil. Mhm. Boah, cool. Mein Held. Und habe eine mit nach Hause genommen. Frage, hätte diese heute noch einen Liebhaberwert? Meine ist leider weg. Interessante Frage. Tolle Kameras. Ich glaube, ich habe also sogar noch eine rumliegen.
Die Ritsch-Ratsch-Kamera wurde damals tatsächlich mit Ritsch-Ratsch-Klick beworben, war eine Aquamatic.
Genau.
Eine Aquamatic, die hatte oben so einen roten, großen Knopf. Und
als Auslöser.
Ich wollte die immer haben. Also sie hat den Film vortransportiert, indem man sie so ein bisschen wie so eine Pumpgun so nach außen zusammengezogen oder so einmal so quasi wie so eine Ziehharmonika.
Kommt drauf an, ne? Also
auf
die,
und zu.
Die günstigen hast du nachgeladen, indem du sie auseinandergezogen hast und die teureren, die hatten dann ja noch so ein Federwerk, die hast du halt zusammengedrückt.
Wie auch immer, also auf jeden Fall hast du eben dieses Ritsch-Ratsch-Dingens und das war irgendwie ein super Werbegag, aber besser waren die Kameras deshalb trotzdem nicht. Die Frage, ob das Ding was wert ist oder wert wäre, wenn du sie noch hättest, ist natürlich, also erstmal ist das die Frage, ist da denn irgendwie, ist die gebrandet? Hat die 1, 2 oder 3 Branding drauf?
Naja, die hat
Michael
ja nicht
Schanze sie angefasst?
Ja, aber die hat er ja nicht mehr, hat er doch gesagt.
Sag ja, hätte, wenn er sie hätte. Ansonsten so eine Aquamatic, kannst du mal googeln, kannst du mal auf eBay gucken, für wie viel die laufen. Ich habe es nicht geguckt, aber das sind ein paar Euro. Also
ich guck mal. Ich gucke jetzt mal.
Aquamatic.
Ich habe ja, weil du sagst, du wolltest immer so eine haben. Ich hatte ja eine und die hatte ich damals schon gebraucht. Also damals nicht. Die kommt ja, glaube ich, aus den 70er Jahren. Ne?
Ja, das müssen 70er sein. Genau.
Und ich habe mir dann irgendwann in den 80ern, da weiß ich, da habe ich schon nebenbei gearbeitet als Schüler, da habe ich mir die nämlich gekauft. Und zwar die große, weißt du, diese schwarze, mit wo du dann auch die Entfernung einstellen konntest, glaube ich, obendrauf. Was ist denn hier? Makro Pocket.
Das ist aber hier. Beendete Angebote, Aquamatic.
Wo stehen denn die beendeten Angebote eigentlich?
Wenn du links unten runterscrollst, hast du so einen Filter. Da steht, einer heißt beendete Angebote. Dann siehst du nur die echt verkauft wurden.
Ah, cool.
Und hier Aquamatic, 8,01 Euro, 1 Euro, 9 Euro,
ja, aber
6
das sind,
Euro,
das sind
3.
Das ist meine große, Aquamatic 5800, das müsste die sein.
Ja, und?
Wo du dann, da hattest du sogar die Tragekette von dem Ding. Ja? Die konntest du teilen. Und das war exakt der Makroabstand. Mhm. Das heißt, wenn du ein Makro...
Smartes Design.
Total smart, ja. Ja, ach, oh Mann, ey, 10 Euro.
Ja, da kannst du keinen Start mitmachen. Die
Warum
wurden damals
nicht?
Zu, ja, weil die damals zu Hunderttausenden verkauft wurden. Das ist ein Massenartikel.
Aber dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Will man damit heute noch fotografieren? Gibt's diese Filme überhaupt noch? Wie hießen die Filme für das Ding? 126?
Ja, das sind die 110er, 126er oder so. Die hatten dann so eine Kassette drumrum.
Genau.
Man kriegt die 110er kriegt man noch in diesen Kassetten. Das ist in Japan mal vor ein paar Jahren ziemlich getrendet, das Format.
Wahrscheinlich bei Lomo.
In den 126ern, also in den größeren Kassetten, ist im 35mm Film drin. 36 mm, also das ist ein normaler Kleinbildfilm drin im Prinzip.
Kannst du selber
sagen, das heißt, kann man im, ja, wobei die haben Rückpapier, ne, das sind so Zahlen, die man, das ist wie Mittelformat im Prinzip. Deshalb kannst du die auch bei Licht rausnehmen, verlierst nur das eine Bild.
Es gibt tatsächlich noch 110er Filmkassetten.
Gibt es ja.
Sogar von Orwo. Orca, Entschuldigung.
Und weißt du, was mein Problem immer war, die 110er Filme, die konnte ich nicht entwickeln, weil die Entwicklungsspulen nicht klein genug gemacht werden konnten. Die konnten das nicht. Jetzt hat aber Yobo, unsere geliebte Analogfoto-Apotheke,
unsere Weapon of Choice,
für ordentlich Geld eine Spule wieder neu produziert oder nachproduziert, die 110er Film kann. Ich fange es jetzt aber nicht nochmal an.
Nee, ne? Aber ich habe halt gerade gedacht, weil ich habe die halt rumliegen. Irgendwo habe ich die rumfliegen noch in meinem Memorabilia-Kästchen. Und eigentlich könnte man ihn auch nochmal in Betrieb nehmen, aber vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht auch einfach. Vielleicht werfe ich einfach alles weg, was da hinten
in der Ecke liegt. Kauf dir eine Vitrine und dann
kannst du genau. Dann kannst du es unter Glas einstauben lassen. Der Mann mit dem Dogecoin fragt, ich schreibe diese Frage gerade am 2. März. In der Ukraine wird zu diesem Zeitpunkt immer noch gekämpft, am 16. Juni übrigens auch. Ich habe seit dem Beginn der Invasion viele Bilder aus diesem Krieg gesehen, viele Fotografien wie diese hier. Jetzt müssen wir mal gucken.
Nein. Kannst du mal die von time.com jetzt mal aufmachen?
Warte mal, kommt dann auch in die Shownotes, dann könnt ihr leichter nachschauen. Und ich weiß nicht wieso, aber Bilder aus Kriegsgebieten haben immer irgendwie diesen ganz eigenen Look. Sie wirken fast hyperrealistisch. Manche scheinen fast wie Standbilder aus einem Horrorfilm. Weiß Chris, woran das liegt?
Ja, weiß er!
Oder bilde ich mir das nur ein?
Ich mache die selbe Zukunft alleine. Brauch dich nicht mehr, Holger. Ich bin jetzt selber groß.
Ja.
Ja, woran liegt das, dass diese Bilder aus dem Krieg immer so eine eigene Ästhetik haben? Also Hyperrealismus, also was ich sehe, und ich gucke mir jetzt gerade mal die Bilder auf time.com an. Was ich sehe, sind, also erstmal, es sind Bilder, die einfach mit aktueller Technik geschossen werden. Ich gucke mir das mal völlig emotionslos an, ohne die Inhalte zu beurteilen. Das sind Bilder, die mit aktueller Technik geschossen werden, also sprich, die sind knackenscharf, die sind vor allem auch verdammt gut komponiert, diese Bilder.
Ja.
Da geht's um Farbpaletten, da geht's um, wo was platziert ist im Bild, da geht's um, wie die Hintergründe ja ausgesucht werden durch Positionierung. Da geht's natürlich auch um so surreale Dinge, wie zum Beispiel dieses Monument, was mit Sandsäcken zugekleistert ist, also damit das bei irgendwelchen Bombardierungen nicht kaputt geht. Und oben guckt noch die Statue raus. Also Sachen, die du sonst nicht siehst, das kommt ja auch noch dazu.
Es ist unerhört.
In diesem Fall ungesehen. Genau. Und aber es sind halt auch wirklich Leute vor Ort, die können fotografieren, und das ist auch ganz wichtig. Ja. Die Farben sind manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, also die Bilder sind bearbeitet in Kontrasten, die Farben haben schon ein bisschen was Cinematisches teilweise.
Aber auch das muss man auch sagen, wenn so ein Gebäude zerbombt wird, dann bleibt von der farbigen Fassade immer wenig übrig. Das heißt, eine rote Jacke, die vor einem zerbombten Gebäude steht, ist immer wesentlich auffälliger.
Du hast da teilweise Rauch im Hintergrund, genau, weil es irgendwo noch brennt, und das nimmt wieder Kontraste raus und so weiter. Also du hast eine surreale Umgebung, weil es einfach eine surreale Situation ist auch.
Ja. Ja.
Dann hast du bei Kriegsfotografien, und das habe ich gelernt im Film War Photographer. Das ist eigentlich eine Dokumentation über James Nachtwey, einen ganz bekannten Kriegsfotografen. Den Film empfehle ich allen, mal sich zu organisieren und anzuschauen. Was der dann nämlich dann noch erzählt hat, ist, dass du in Kriegsgebieten auch, dass du in der Situation auch Dinge als Fotograf tun darfst, die du sonst eigentlich nicht tun darfst. Du darfst ja in Privatsphären eindringen. Die Leute wollen sogar, dass du Bilder machst von dem Ding, dass die Welt davon erfährt.
Darum sind das nämlich auch so unerhörte Bilder, weil so nah kommst du den Menschen selten.
Richtig. Und diese Situation sorgt dafür, dass du den Leuten sehr nahe kommen darfst, dass sie das sogar begrüßen, wo sie im Normalfall eher sagen würden, lass mal weg hier, ich will jetzt nicht auf dein Foto. In diesem Moment wollen die, dass das Elend auch gesehen wird. Und die Menschen mit den Kameras sind die, die das letztendlich raustragen in die Welt.
Ja.
Und diese Bilder, also gerade die Bilder in Time sind sagenhaft gute Fotos vom Fotografischen her. Vom Inhalt sind die
erschütternd.
Echt erschütternd, ja.
Aber das ist eigentlich alles, was man aus der Ukraine hört, dieser Tage und Monate.
Ja, ja.
Die nächste Frage kommt von Robert. Digitales Rauschen sieht scheiße aus, analoges Filmkorn hingegen gut. Gibt es eine Möglichkeit, das digitale Rauschen geschickt in die Anmutung von Filmkorn zu überführen und so zu kaschieren?
Ja, also digitales Rauschen und analoges Filmkorn sind unterschiedlich. Das liegt beim digitalen Rauschen unter anderem daran, also es gibt viele Arten von digitalem Rauschen, aber die zwei, die man so kennt, sind eben einmal das Luminanzrauschen, also dass die benachbarten Pixel immer leicht unterschiedlich sind.
Mhm.
Und je höher du in der Empfindlichkeit gehst, also wenn du es mit ISO 5 Millionen fotografierst, dann hast du Pfeffer und Salz, weil das halt dann so aussieht. Und dann gibt es beim digitalen Rauschen auch noch das Farbrauschen, dass die Farbkanäle unterschiedlich stark rauschen und dann hast du plötzlich blaue Flecken, rote Flecken, grüne Flecken auf deinem Bild.
Mhm.
Kannst du wegrechnen, als Farbrauschen kannst du einfach wegrechnen, das funktioniert sehr gut. Das Luminanzrauschen, je nach Algorithmus, je nach Software, besser oder schlechter, weil da einfach gerne Detail verloren geht. Und kriegen dann so Gesichter plötzlich, siehst du keine Poren mehr und solche Geschichten.
DALL-E Mini.
DALL-E Mini. Naja, DALL-E Mini ist eher, wie gesagt, ist eher Autounfall. Und das analoge Filmkorn, das hat eine andere Anmutung. Eine komplett andere Anmutung. Das liegt daran, dass das Filmkorn ja zum Beispiel nicht regelmäßig ist. Das ist da irgendwie quasi organisch verteilt und bildet hier dickere Klumpen, da weniger dickere Klumpen und ist auch hauptsächlich in Schwarz-Weiß, also da gibt's dann auch keine Farbklumpen oder so, sondern das ist im Schwarz-Weißen halt einfach Schwarz-Weiß und das sieht so gefühlt schöner aus. Es gibt ein paar digitale Kameras, die schönes digitales Rauschen machen, was dem analogen Filmkorn eher schon nahe kommt. Das waren also, aber das sind eher so die dickeren Nikons zum Beispiel. Die machen das, glaube ich, ganz gut. Ansonsten kann man es kaschieren. Naja, man kann natürlich in der Software das Rauschen oder das Korn hinzufügen. Grain heißt das dann oft. Da gibt es dann so Regler in Lightroom zum Beispiel. Da kann man Korn und die Regelmäßigkeit des Korns, also sprich das Chaos im Korn, einstellen und wie dick das Korn sein soll.
Geiler Sendungstitel. Chaos im Korn. Auch geil. Schreibe ich mir auch mal auf. Mal gucken, was ich nehmen kann.
Das heißt, du kannst es in Grenzen übertünchen. Ganz früher habe ich tatsächlich noch ein Filmkorn als Bild gehabt. Also ein großes TIFF von nur Filmkorn und das habe ich dann mit einem als Ebene übers Foto gelegt und das dann mit Overlay verrechnet miteinander. Das hat dann dem Bild auch so ein bisschen das Korn aufgedrückt, aber das verhindert das digitale Rauschen ja nicht. Man kann jetzt natürlich das digitale Rauschen erstmal entfernen und dann irgendwo ein analoges Korn wieder drauflegen, aber also man kann das beliebig weit treiben. Ich denke, letztendlich, Robert, musst du einfach nach deinem Bauch gehen und sagen, das fühlt sich jetzt okay an oder nicht.
Nächste Frage, eine machen wir noch, ne?
Ja.
Nächste Frage kommt von Max. Hallo ihr zwei. Ich überlege mir gerade, eine Sofortbildkamera zu kaufen. Kauft man lieber von Fuji oder von Polaroid? Was würdet ihr empfehlen? Mir geht es um ganz bewusst ein Bild zu machen, das mich sozusagen auch was kostet.
Das ist erstmal lobenswert, Max.
Ja, also eventuell ist es aber auch dumm.
Ist es das? Ein Bild, das dich was kostet,
ist halt auch ein Kleinbild, ne? Also 35 mm. Es ist halt auch ein Bild, was dich was kostet.
Aber
es kostet
36 dich Bilder für 12 Euro.
Ja, es kostet dich weniger, aber es kostet dich auch Arbeit, es kostet dich Rennerei zum Entwickeln, zum Abziehen, ne?
Und das ist
auch
schon,
wenn du zum DM gehst oder so. Sofortbild ist ja nochmal eine ganz andere Kosten, die du da hast. Es ist unreproduzierbar.
Richtig.
Ja? Das kostet nicht nur 2 Euro pro Stück, genau, sondern es ist immer ein Unikat.
Genau, du schaffst ein Unikat und das ist natürlich auch der Appeal an der Sache. Die Leute, also Instax ist die Cash-Cow von Fujifilm.
Ja.
Das mit Abstand der größte Geldmacher für die ist Instax-Film. Und du zahlst halt für so ein Bild 2 Euro oder so.
Ja, schätz mal.
Und gibt es jetzt verschiedene Größen, verschiedene Formate von Instax und Instax Square und Instax Byte und so weiter. Aber klassisch ist das Instax Mini, das ist ja so kreditkartengroß.
Ja, also, das taugt nichts.
Ich weiß. wobei, wir haben es jetzt
für
zum
Sie
Beispiel,
getestet.
Wir haben es jetzt zum Beispiel bei dem Klostergeister-Workshop benutzt, weil da gehe ich am Anfang mal rum und mache von jedem ein Bild und dann dürfen die ihren Namen drunter schreiben.
Ja, dafür taugt es.
Pinnwand.
Genau,
und dann,
dafür ist genau da.
Das ist voll super. Und du hast ja
genau dafür,
du hast ja für die
Nahaufnahmen, also Porträts, damit kann man super Porträts machen, wo man dann irgendwas drunter schreibt. Aber sobald es um irgendwas anderes geht als ein Gesicht, das echt nah an dir dran ist, schmeiß weg.
Naja, wir haben ein Experiment gemacht. Einer von den Teilnehmern hatte sich von Lomo das Instax Wide 4x5 Zoll Rückteil geholt. Das gibt's nämlich. Da kannst du quasi Instax Wide, was nicht so groß ist wie 4x5 Zoll, aber es gibt auf jeden Fall ein Rückteil, das kannst du auf eine Großformatkamera drauf machen und kannst das dann damit belichten und auch entwickeln. Also sprich, das wird dann mit Motor ausgeworfen, wie halt auch aus einer Sofortbildkamera. Und ja, was will man lieber kaufen, Fuji oder Polaroid? Also die waren gut, die Großformatbilder, die da rausgekommen sind.
Also ich habe eine.
Das liegt halt oft an der Kamera auch, ne?
Ich habe eine Instax Wide.
Ja.
Und finde das, wie gesagt, Instax Mini finde ich ganz furchtbar. Das hat echt überhaupt keinen Spaß gemacht. Und die Instax Wide ist eigentlich ganz geil. Also das ist auch eine ordentliche Fotogröße, wo du auch tatsächlich dann mal irgendwie, ich sag mal, so eine, keine Ahnung, eine Gruppe von 6 Personen, die an einem Tisch sitzen, mit fotografieren kannst oder sowas. Und alle sind auf dem Bild.
Ja, also ich sag mal, Fuji und Polaroid, also das Original ist das Polaroid, wobei Polaroid ja eine bewegte Geschichte hat. Die sind 2006, glaube ich, insolvent gegangen. Dann hat das Impossible Project die letzte Polaroid-Fabrik in Holland aufgekauft. Die haben dann angefangen.
Ich höre die Geschichte zum 10. Mal und ich finde die immer noch total abgefahren.
Dann haben die unter der Marke Impossible haben die dann quasi auf den alten Polaroid-Maschinen Film produziert für die alten Polaroid-Kameras. Das war dann, weil die Chemie in Europa nicht mehr zugelassen war, mussten die eine komplett neue Chemie entwickeln. Das heißt, die haben erstmal angefangen mit irgendwelchen Schwarz-Weiß-Filmen, die ganz schlecht waren und alles, haben das zum Stilmittel hochstilisiert und haben sich damit quasi die weitere Entwicklung finanziert. Dann hat der Chef von Polaroid, nee, dann hat der Chef von Impossible die Marke Polaroid war zwischendurch mehr so eine Vertriebsmarke. Da wurde auf alles mögliche Polaroid draufgeklebt, was aber mit Polaroid nichts zu tun hat. Und dann hat der Chef oder der CEO, was weiß ich, von Impossible die Marke Polaroid zurückgekauft sozusagen und hat dann Impossible wieder unter den Polaroid-Schirm geholt und jetzt kriegst du Polaroid-Film als Polaroid Originals.
Und Impossible?
Oder ich glaube mittlerweile nur noch, Impossible gibt's nicht mehr.
Okay, ich hatte kurzzeitig den Überblick verloren, Entschuldigung.
Und ich glaube auch, dass die immer noch nur dort produzieren, meine ich. Also das ist halt deutlich kleiner als früher. Aber ja, Fuji hat sich dann zwischendurch mal, nachdem von Polaroid irgendwelche Patente laufen waren, hat Fuji, beziehungsweise die haben von Polaroid mal irgendwann die Erlaubnis bekommen, in Japan zu produzieren und zu verkaufen. weil das ist ein Konkurrenzprodukt und das hat Patente verletzt. Aber Polaroid hat irgendwie gesagt, ja, nee, da dürft er, weil da sind wir nicht auf dem Markt oder zumindest ist ja nicht wichtig. Irgendwann waren dann diese Patente ausgelaufen und dann hat Fuji eben jetzt quasi den Weltmarkt übernommen und hat ja lange, war lange Alleinherrscher, weil Polaroid eben nur noch in homöopathischen Stückzahlen auf eBay verfügbar war. Mhm. So altes Originalmaterial. Und das
mittlerweile haben die bauen auch wieder Kameras, ne?
Die bauen wieder Kameras, denen geht's so gefühlt, geht's denen okay.
Sehen auch aus wie früher die Kameras, ja.
Genau, die haben natürlich eine Ästhetik und das ist natürlich auch das viel Retro und so weiter. Ich sag mal, Fuji, Polaroid, was kauft man lieber? Also ich würde sagen, das ist letztendlich Geschmackssache. Fuji sind von den Farben ein bisschen klarer, echter. Polaroid sind eher so ein bisschen wärmlich, mhm, wobei die alle mittlerweile auch schon so Schwarz-Weiß-Produkte haben und irgendwo auch Sepia und so Zeug. Mir ist das Fuji so von der Anmutung her, es wirkt kühler, es wirkt ein bisschen klinischer als das Polaroid. Okay. Aber letztendlich, naja, du hast ein analoges Material, was nie perfekt gut sein kann. Ich sag mal, das Ding, was es wirklich ausmacht, ist letztendlich das Erzeugen von Unikaten.
Ja. Ich guck gerade Instax Wide, Doppelpack, 2x10 Aufnahmen, 20 Euro. Also 1 Euro pro Bild. Das ist jetzt.
Das geht.
Das ist echt günstig. Mein letzter Kenntnisstand war irgendwie sowas wie 2 Euro. Also das ist ja.
Na, warte mal, bis da die Lieferkette zuschlägt.
Also noch schnell ein paar bestellen, meinst du?
Ganz schnell noch. Ja. Oder du kaufst dir für 150 Euro das Lomo 4x5 Back. Da kannst du es in der Großformatkamera. Nee, du hast ja keine. Brauchst du noch eine Großformatkamera? Lass mal das.
Ich wüsste gerade nicht, wo ich die hinstellen. Hier, die Instax Wide. 2x10 Aufnahmen, 1999. Lieferzeit 2 Monate. Ja, es wird alles nicht besser. Was ich übrigens wirklich toll finde, ist, damit habe ich auch schon rumgespielt und bevorzuge das eigentlich, schwarz-weiß Instant-Fotos. Mhm. Finde ich irgendwie doppelt geil.
Schwarz-weiß ist
eh geil und dann auch noch ein Unikat. Ja.
Ja.
Ach ja, ach ja.
Na gut.
Geh mal Bilder gucken. Jetzt musst du das Video einschalten, oder? Wie war das?
Jetzt kommt der Moment, wo ich gerade schon auf Recording geklickt habe. Das Video wird aufgenommen und auf YouTube landen. Der Link wird in der Beschreibung unten stehen.
Und ich setze eine Kapitelmarke, damit man da hinsprengen kann. Wenn man
hey. Ne? Ja, also jetzt alle abwandern. Dann kriegt auch Holgi irgendwie in den Matrix, kriegt Holgi dann so einen Schock, weil alle plötzlich aussteigen.
Nee, so gute Statistik habe ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß es nicht.
Also wer Bilder
wahrscheinlich gucken möchte. Wahrscheinlich hört mir schon seit Jahren keiner mehr zu.
Ich habe 3 Bilder ausgesucht.
Ja, sind es wieder 3 Bilder, die was miteinander zu tun haben und ich muss raten, was?
Ja.
Echt? Oder sagst du es jetzt einfach nur? Du sagst es einfach nur, ne?
Das wäre mal geil. Ich nehme völlig unsere.
Ja, natürlich.
Ich teste Holgis Mustererkennungsfähigkeiten.
Und dann sehe ich Dinge, die selbst du nie gesehen. Okay.
Ich habe was bei gedacht.
Okay, dann gucken wir mal.
Mal schauen, ob wir das Gleiche denken.
Womit fangen wir an?
Mit dem Orange is the New Black.
Orange is the New Black. Geile Serie übrigens, falls sie noch nicht gesehen haben solltest.
Alex hat das gemacht. Orange is the New Black heißt das Bild.
Das ist doch, das ist hier am Theo,
steht hier, Abendstimmung am Messedampfer,
genau.
Berlin.
Ja, genau. Richtig. Fußgängerunterführung, ja.
Richtig, Fußgängerunterführung, das sind orange gekachelte Säulen.
Mhm. Orange gekachelte Wände, die man kaum erkennt, weil überall Graffiti dranhängt.
Ihr habt dann so regelmäßige Lichter von oben, so zylinderförmige Lichter, die nach unten strahlen. Das ist
ein gutes 70er-Jahre-Design halt. Ja.
Richtig, ein Betonboden und eine Person, die auf dem Bild gerade geht. Ja, was ist das? Das Bild ist so ein bisschen, eigentlich ist das ein Liminal Space.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das ist aber nicht das Ding, das ist nicht das Ding, wonach du suchen musst.
Es ist nicht ganz ein Liminal Space, würde ich sagen. Und das liegt auch nicht an der Person, sondern das liegt daran, dass auf den Wänden zu viel Schrift ist.
Da ist zu viel Mensch drauf, ne?
Genau, es ist zu viel Zivilisation noch oben drüber. Also das ist so eine zweite Zivilisationsschicht, also eine zu viel irgendwie.
Eine Zivilisationsschicht zu viel. Mir gefällt das. Das Bild ist bearbeitet, gründlich bearbeitet,
ja.
Knallige Kontraste. Es ist vor allem alles, was nicht orange ist, ist irgendwie entsättigt.
Mhm.
Also die Wand, die Fußboden und Decke ist quasi schwarz-weiß. Und eigentlich mag ich so, weißt du, du kennst diese sogenannten Color-Key-Bilder, wo du eine rote Rose in einem Schwarz-Weiß-Bild hast, yes, oder sowas. Und da kann ich ja gar nichts mit anfangen. In diesem Kontext fand ich das interessant, diese Farbbearbeitung.
Ja, weil das Subjekt nicht das Herausgestellte ist. Die rote Rose im Schwarz-Weiß-Foto, da ist die rote Rose ja das Subjekt. Und hier ist halt die Frau, die da durchgeht, die reichert das Bild nur an. Die ist nicht das Bild. Also du hättest das Foto auch ohne diese Frau machen können und es wäre immer noch ein geiles Foto gewesen. Dieses Foto von der roten Rose in dem Schwarz-Weißen ohne die Rose würde nicht gehen.
Ja, das ist richtig. Und das hier ohne die Säulen?
Nö.
Nee, aber ein schönes Bild, hat mir gefallen.
Sehr schön,
das ist mir sofort ins Auge gesprungen und auch trotz der extremen Bearbeitung finde ich es klasse.
Ja, absolut.
Michael, nächstes Bild, Zufallsfund.
Zufallsfund.
Ja, was sehen wir? Wir sehen, lass mal kurz gucken hier.
Zufallsfund?
XT3 übrigens. Zufalls-F, ich sehe hier leider nur Zufallsfaktor. Nee, Entschuldigung.
Das kann ich dir sagen.
Das Bild heißt Skyline.
Aha. Das Bild heißt Skyline und ist das Heck eines
Autos.
Japanischen Autos, ein Coupé, ein Sportcoupé, silbergrau mit Flügel hinten, also ein Heckflügel drauf.
Und runden Lichter.
Runde Rücklichter, Skyline steht hinten in Prägeschrift.
Ah, jetzt sehe ich das. Okay, da kommt das Skyline her.
Ja,
Skyline
in Prägeschrift. Darunter die Aufnahme, was ist das, die Aufnahme vom, nee, das ist eine, ist das eine Aufnahme für eine Anhängerkupplung? Aufnahme für eine Anhängerkupplung, die aber irgendwie kaputt ist und mit ein bisschen Gaffertape oder Klebeband notdürftig repariert worden ist. Das ganze Auto auch irgendwie ziemlich angeschrammelt und
angegammelt. Die Spaltmaße am Kopf.
Genau, der scheint einen Unfall gehabt zu haben.
Ziemlich sicher, ja.
Und von links oben aber scheinen so Sonnenstrahlen oder Lichtstrahlen auf das Fahrzeug.
Ist es nicht, sondern ich glaube, das ist das Fahrzeug selber und die Kamera wurde dann nochmal bewegt.
Ah.
Das sind Streifen von den hellen Stellen am Auto.
Aber wieso ist das Auto dann scharf, wenn die Kamera bewegt wurde?
Oh, das könnte eine Verdopplung sein. Das könnte einmal geblitzt und dann nochmal die Kamera mit bei einer Langzeitbelichtung weggezogen sein. Das könnte hinterher
kompositioniert
worden sein. Warte mal, man hat leider keine weiteren Anhaltspunkte im Bild. Was fällt dir an den Kontrasten auf?
Die sind recht mau. Also es ist sehr, sehr weich, sehr.
Warum ist es mau?
Da ist die Gradationskurve verschoben worden. Insgesamt ist es verwaschen. Also es ist ein graues Bild. Also es ist ein Grauschleier über dem gesamten Bild.
Das liegt daran, dass das Schwarz nicht schwarz ist.
Genau. Genau.
Ja, wenn du das mal oben mit dem oberen Flickerrand vergleichst,
ja, der schwarz ist. Stimmt, ja.
Dann siehst du, dass das Grau ist, das Schwarz. Und das ist tatsächlich so ein Trick, der, wenn man das so ein bisschen anhebt, dann wirkt das mehr so, ja, ich weiß auch nicht, mehr so vintage und filmisch so ein bisschen. Und das ist hier so quasi der Effekt. Ich finde das Licht überhaupt interessant, weil das ist ein relativ großflächiges Licht, was
das sieht
fast
vor allem
schon ein bisschen Studio-Flair hat.
Ja, es sieht so aus, also wenn das jetzt nicht so scharf wäre, sondern wenn das ein bisschen gewellt wäre, könnte man denken, der Geist des Fahrzeugs würde es gerade verlassen.
Nach links oben entfleucht dem Fahrzeug der Geist. Sehr schön.
Ich merke schon, ich glaube, das Thema der Bilder heute ist Kontrast.
Meinst du?
Gucken wir mal aufs Letzte. Ja,
das Letzte.
Kontrast.
Insel der Glückseligkeit.
Insel der Glückseligkeit. Es ist im Hintergrund Bürogebäude und moderne Bürogebäude.
Trübe regnerische Nacht.
Es ist Nacht. Ne? Es ist so.
Abenddämmerung.
Sieht winterlich aus.
Ja, die Leute haben
Es ist an einem, also es sieht aus, als wäre es an einem Flussufer oder sowas ähnliches. Es ist so ein Mäuerchen, also im Vordergrund eine Straße.
Lies mal, was oben über dem
Wollte ich zum Schluss sagen.
Entschuldigung.
Also im Hintergrund moderne Bürogebäude, davor im Vordergrund etwas weniger moderne Bürogebäude, eher so Backsteinbauten und sowas, die etwas niedriger sind. Dann ein Mäuerchen, drei Personen stehen am Mäuerchen, dann im Vordergrund eine nasse Straße. Und rechts im Bild, was ist das, die Hälfte? Ja, fast die Hälfte. Steht ein, ist das ein Bütchen? Ja, ist ein Kiosk. Nee, das ist eine Frittenbude.
Irgendwas Budiges.
Irgendwas Budiges und heißt Brücke 10 Alter Elbtunnel. Astra. Ja, es wird vermutlich irgendwo in Hamburg oder so an der Elbe stehen.
Kannst von ausgehen.
Und was ich da toll finde, ist der Hintergrund, also die Bürogebäude, die Menschen, die am Wasser, also am Ufer stehen. Das ist alles diesig und verschwommen. Und die Fritteboot mit den Leuten, die davor stehen und sich gerade irgendwie was kaufen, ist knallscharf.
Ja, nicht nur das, sondern
beleuchtet.
Und beleuchtet, also hell warm beleuchtet. Das ist ja einladend, da geht's ja kaum. Also in diesem Bild, das ist von der Komposition her, ist das Hammer, ne? Da ist vorne eben diese Bude und dann links in der Mitte quasi genau reingeframed zwischen zwei so Pfosten und die Bude hast du diese drei Menschen, die da aber nur in Silhouette stehen. Mhm. Also die kannst du quasi nur erahnen, die machen quasi Beiwerk. Und dann hast du vor allem eine Farbpalette in diesem Bild, die aus ziemlich genau zwei Farben besteht.
Gelb und Blau.
Genau, aus so einem verwaschenen Blau und aus einem gelb, warmen Gelb, was eben... Ja. Und nicht nur im Bütchen ist es warmgelb, sondern dieses warmgelb spiegelt sich dann hinten auch nochmal in den Bürohausfenstern wieder, die noch erleuchtet sind.
Ja, es spiegelt sich nicht, es findet sich da wieder.
Es findet sich wieder.
Ja, ja. Stimmt.
Und du hast quasi
und es
so, beleuchtet, so Zitate im Bild,
genau,
weißt du? So.
Ja. Und es beleuchtet auch noch die Straße im Vordergrund, sodass du, ja, es ist so ein, ja, so ein.
Also das ist so ein Bild, das drucke ich, das würde ich mir ausdrucken und groß an die Wand hängen. Wer hat's gemacht? Ich habe das steht nicht offen.
Ach so, warte mal, ich guck mal gerade.
Reka steht hier.
René hat das gemacht.
René hat das gemacht. Also
sehr geiles Bild, René.
Ja, und da ist jetzt, da darf jetzt schwarz auch schwarz sein übrigens.
Ja,
da muss da darf das schwarz auch schwarz sein. Ja, hätte man auch anheben können, aber das ist ja hinten schon genug ausgewaschen.
Ja. Ja,
diese drei Bilder.
Renés Fotostream ist klein, aber da sind noch ein paar interessante drin.
Ja.
Ha, nice. Very nice. Falls ihr Bilder abwerfen wollt, die wir dann hier beurteilen, dann werft die ab unter dem Link, den ihr in den Shownotes findet, auf vrint.de im Posting zu dieser Sendung. Und wenn wir eure Bilder nicht besprechen, die sind alle auf einer Liste, werden alle gesammelt. Und falls wir es dann irgendwann mal auf die Reihe kriegen sollten, Live-Auftritt zu machen, was wir ja vor 3 Jahren mal angefangen hatten zu planen.
Ist noch auf der
Liste. Genau, ist immer noch auf der Liste. Dann können wir ja einfach mal den Dia-Abend machen mit allem.
Zum Beispiel.
Chris Marquardt, vielen Dank.
Ich danke dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.